Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 175. Hallo, hier ist Tim Pritlaff. Und ja, ihr lauscht einer Folge, die sich ganz offensichtlich der Kultur widmet. Und es geht mal wieder um die Hacker-Kultur. Und wir wollen mal einen Aspekt beleuchten, der hier bisher viel zu kurz gekommen ist. Beziehungsweise es gab schon mal eine Sendung, die das schon mal leicht angekratzt hat. Aber diesmal gehen wir hier in die Vollen. Es geht um Hackerbrausen oder vielleicht noch ein bisschen weiter aufgeklappt. Es geht so generell eigentlich so um die Ernährung der hackenden Front. Und ja, dazu habe ich mir hier gleich zwei super Experten geholt. Und zwar einerseits Jens Ohlig. Hallo. Wir haben ja schon mal hier die ganz tollen CAE gemacht. Bin immer noch ganz begeistert. Die Internet-Meme-Sendung war echt insightful, sagt man, glaube ich, heutzutage. Und außerdem Sebastian Vollenhals, genannt Jetzt. Jetzt musst du Hallo sagen.
Hallo.
Jetzt hat Jetzt Hallo gesagt.
Hallo.
Jetzt mit Y.
Genau.
Ne? Falls das jetzt einer eintippen möchte, nicht, dass er sich vertippt. Ja, und ihr habt euch mal aufgerafft und habt mal gebloggt.
Wir bloggen schon geraumer Zeit. Also nicht nur wir beide. Gibt noch mindestens eine weitere Mitstreiterin, die Katrin aus Hamburg, der Hackerbrausen
Hauptstadt,
kann man so sagen, ja. Und dann gibt es halt auch noch Leute, die immer wieder mal behaupten, sie würden auch sich mal beteiligen, aber
Das ist noch nicht passiert.
Aber wir haben einen Blog, wo es nur um koffeinhaltige Erfrischungsgetränke geht und um die Kultur, die mit koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken verbunden ist. Und das heißt natürlich hackerbrause.de.
Hackerbrause.de. Das gibt es jetzt auch schon eine Weile, ne?
Ich glaube ein, zwei Jahre.
Zwei Jahre sind es ungefähr. Ja.
Also die Idee gab es noch schon länger und dann irgendwann vor zwei Jahren im Sommer haben wir dann gesagt, okay, das muss jetzt einfach sein. Domain registriert und jetzt hat er dann den Server am Start und hat das WordPress aufgesetzt und zack.
Genau. War so eine Laune-Aktion irgendwie.
Hat aber ganz gut getragen.
Ja, also es ist erstaunlich. Ich hatte eigentlich immer schon mal vor, das zu machen und ja, die Leute haben mich öfter mal gefragt, mach doch so mal was. Und dann habe ich einfach mal auf Twitter rumgefragt, wer denn dazu noch Lust hätte. Und der Joel meinte, ja, hier. Und dann haben wir das einfach mal so gemacht aus der hohlen Hand.
Genau, also das muss man auch dazu sagen, als wir angefangen haben, dieses Blog zu starten, hatten wir uns noch nicht getroffen. Also,
genau.
Wir wussten, dass wir jeweils existieren, aber
doch, wir sind uns einmal ganz kurz
aus der Ferne mal zugewunken im Internet.
Genau, wir haben uns einmal ganz kurz auf der Ferne zugewunken auf dem Kongress, aber
gut, aber heute ist nicht das erste Mal, dass ihr euch live seht, so ist es auch nicht. Aber ja, Hacker und ihre Ernährung und die Sonderstellung der Getränke, das ist so ein Phänomen, dem muss jetzt einfach langsam mal auf die Spur gegangen werden. Deswegen diese Sendung. Ich meine, da gibt's ja echt eine Menge Klischees und ich bin mir nicht so sicher, ob nicht vielleicht die meisten davon sogar zutreffen. Nicht wahr? So die durchgehackten Nächte, der Hacker, er und seine Tastatur. Und dann steht halt immer irgend so ein Dopingmittel auf dem Tisch.
Hacker und bewusstseinserweiternde Substanz im Allgemeinen ist ja sowieso so ein...
Ja, damit hat es eigentlich mal angefangen. Ne? Ich glaube, früher hat es mehr so diesen Mythos gehabt, die nehmen ja alle Drogen.
Also wenn man halt so, ja, so Sachen wie das Jargonfall durchliest, da gibt es auch tatsächlich einen Abschnitt zu Hackerernährung und es gibt auch einen Abschnitt zu Ceremonial Chemicals. Chemie, die man irgendwie zum Spaß einnehmen kann. Da gehört Koffein sicherlich auch dazu, aber auch diverse andere Sachen. Und dann gibt's halt Sachen, die eher selten so bei Hackern sind. Also ich denke mal, großer Unterschied, der zum Beispiel auch zwischen dem Chaos Communication Kongress oder irgendwelchen Demo-Coder-Veranstaltungen, die es ja auch gibt, ist halt wirklich die Menge des verzehrten Alkohols. Die dürfte wesentlich geringer irgendwie im CCC-Umfeld sein, als bei diesen harten Demo-Codern oder sowas.
Es gibt ja auch das klassische Bild des Coding-Monkeys, der morgens nur mit einer Tasse Kaffee irgendwie überhaupt aus dem Bett kommt und in großen Firmen ist auch die Kaffeemaschine so der zentrale Ort, um den sich ganz viel abspielt und dass da ein Substanzengebrauch in Form von Koffein quasi an der Tagesordnung ist bei Leuten, die was mit Informatik zu tun haben, ist ja eigentlich bekannt.
War auch bei mir, als ich angefangen habe, das Usenet zu entdecken, war, glaube ich, so eine der ersten Newsgruppen, die ich abonniert habe, Alt-Fan-Caffeine. Und ja, das gehört irgendwie dazu von Anfang an, wie, was weiß ich, Vorliebe für Science-Fiction-Literatur oder Lust an Sprachspielen oder sowas. Da gehört irgendwie die Lust am Koffein halt auch dazu, was vielleicht irgendwie damit zu tun hat, dass so richtig kann ich es irgendwie nicht erklären, aber man arbeitet ja halt auch länger und nachts und da muss man sich irgendwie wach halten. Und Zucker und Koffein sind da halt irgendwie Dinge, die irgendwie schnell das Gehirn wach machen.
Ja. Ja, ich hatte ja hier auch schon Ausgabe 119 hat sich ja dem Kaffee gewidmet, eine Sendung, auf die man gar nicht wahrscheinlich groß verweisen muss, weil ich so den Eindruck habe, die hat sowieso jeder gehört. Zumindest macht sich das im Feedback irgendwie immer so, so fest. Und ich denke, der Grund dafür ist eben auch, dass da die Affinität sich einfach zum Koffein mal so ein bisschen bahnbrechen konnte. Ich überlege gerade, wie ich das eigentlich so damals so gehalten habe, so mit den Nächten und dass ich jetzt ausgesprochen viel Kaffee getrunken habe, kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber es könnte natürlich sein, dass ich Cola getrunken habe.
Ja, wir hatten ja nichts, also wir haben ja Cola getrunken.
Genau. Und auch keine richtig gute, weil gab es damals noch nicht so wirklich.
Also es gab Afri-Cola.
Afri-Cola
war, gab es schon sehr lange.
War damals noch gut, das hat ja irgendwie, es kommt ja quasi aus, Afri-Cola war quasi die deutsche Alternative zu Coca-Cola. Und aber später wurde dann diese Afri-Cola ist ja zusammen mit Bluna und es wurde dann an einen großen internationalen Konzern oder Getränkekonzern irgendwie verkauft und dann haben sie einfach das Coca-Cola-isiert und haben den Zucker hochgedreht und das Koffein drunter und damit war die quasi unbrauchbar gemacht worden.
Genau. Also Afri-Cola hat durchaus irgendwie mal reizvoll angefangen, die hatten irgendwie früher diesen Werbespruch, der gute Rausch, und haben da auch mitgeworben, so, ne? Das
aber ich meine, Coca-Cola ist ja auch schon mal so interessant, weil ja auch Coca-Cola irgendwann gar nicht mal auf Basis von Koffein funktioniert hat, sondern eben auf Coca. Also genau. Eigentlich ja, war es ja, oder ist das ein alles ein Gerücht?
Das ist, da gibt es wilde Geschichten, wilde Gerüchte und das ist auch alles nicht mehr so ganz hundertprozentig nachvollziehbar. Ursprünglich, ganz zurück an den Anfang gegangen, gibt es ja diesen Vin Mariani, was im Prinzip so ein eine Arznei war und da war eben Kokain drin und das hat man damals irgendwie verordnet für Leute, die sich nicht konzentrieren können und die irgendwie etwas Belebendes haben wollten.
Um Vin Mariani.
Genau. Und das war so das erste Produkt zu dieser Zeit. Damals wusste man über Kokain noch gar nichts. Und später hat dann auch ein Apotheker so eine Substanz zusammengemischt. Das war so in dieser Welle, als irgendwie so Kokain relativ beliebte Arznei war. Und hat da Cola-Nuss und Koffein und Coca-Blätter, also irgendwie reingemischt und hat das halt Coca-Cola genannt. War am Anfang quasi so ein dickflüssiger zäher Sirup und das haben sich halt viele Leute gekauft. Also ist es nicht mehr so ganz klar, ob da jetzt wirklich Kokain drin war. Das lässt sich nicht mehr so klar nachvollziehen, vor allem weil da irgendwie dieses Rezept, was er verwendet hatte, natürlich auch geheim war, um sich vor irgendwelchen Nachahmern zu schützen. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass was damals auf jeden Fall war, dass der Koffeingehalt in dem Getränk sehr, sehr viel höher war als heute, also irgendwie ungefähr so die 10-fache Dosis dessen, was da heute drin ist. Also eigentlich schon ganz schön, eine ganz schöne Menge. Und
wahrscheinlich auch härtere Zeiten damals.
Genau, als man dann so rausgefunden hat, wie dieses Kokain wirkt, haben die halt einen Trick angewandt, damit sie diesen Markenrechte für diesen Namen Coca-Cola weiterhalten dürfen, haben sie einfach ein anderes Rotholz gewächst, was auch irgendwie Coca heißt, aber eben nicht diesen Drogenwirkstoff drin hat, irgendwie ins Rezept reingemischt und das dann einfach nur noch so als Erfrischungsgetränk verkauft und sich gar nicht mehr so auf diese Arzneiwirkung reduziert.
Wir reden jetzt noch von 1800 irgendwas, ne? Oder?
Ja, das, wobei also Genuss von Coca-Blättern oder so ist ja weitaus älter.
Ja,
ne?
Das ist weitaus älter. Das ist quasi in der ganzen Kultur in Lateinamerika und Südamerika schon verwurzelt, da wo das Zeug halt wächst. Aber dass es eben dann quasi auch in die westliche Zivilisation gekommen ist, das war so um die Jahrhundertwende. Ich glaube 1890 rum ist eben Coca-Cola auf den Markt gekommen oder erfunden worden.
Und gibt es irgendwie heute noch, aber das, was wir heute als Coca-Cola kennen, hat mit dem natürlich relativ nicht mehr so richtig viel zu tun.
Ist ja mittlerweile auch mehrmals verändert worden im Rezept und es gibt irgendwie mittlerweile Coca-Cola Light mit interessanten Nebenwirkungen oder so. Also hört man ja immer wieder, dass das zum Beispiel auch als Verhütungsmittel benutzt wird.
Was? Da
Coca-Cola Light kann halt...
Ist als
halt,
Verhütungsmittel?
Ist ein Spermizid.
Spermizid kann...
Muss man sich das dann irgendwo rübergießen?
Don't
oder?
Try this Dusche, at home. Als Dusche danach vielleicht.
Don't try this at home.
Oder reicht jetzt Trinken auch schon?
Nee, Trinken reicht dann nicht. Okay, aber das sind die Cola-Getränke und da, daran denkt man halt, glaube ich, auch als erstes, wenn man irgendwie über Hackerbrause nachdenkt, dass man dann ja an Coca-Cola denkt oder Pepsi.
Ja, Coca-Cola ist quasi so der Archetyp der Cola-Getränke und ganz viele Gerüchte ragen sich auch darum, was da jetzt eigentlich drin ist. Also was ganz klar ist, was drin ist, halt sind so die Sachen, die auf der Zutatenliste stehen, so Wasser, Zucker, Zitronensäure oder Phosphorsäure, je nachdem.
Du bist jetzt noch bei Coca-Cola.
Ich bin noch bei Coca-Cola, okay. Ja. Dann Koffein ist natürlich drin, aber dieser Getränkegrundstoff, der was eigentlich diesen Geschmack ausmacht, das darüber ranken sich auch ziemliche Geheimnisse. Angeblich ist es auf einem Pergament aufgeschrieben, was irgendwo im Safe der Coca-Cola Company im Keller liegt. Da gibt's die wildesten Gerüchte. Was man aber weiß, was da drin ist, sind halt so Sachen wie, das sind ganz viele ätherische Öle, sprich Vanilleöl, Zimtöl, Nelkenöl, Zitronen- oder Limettenöl und dann noch irgendwelche anderen lustigen Kräutersachen. Also es ist eigentlich, wenn man es darauf zurückführt, ist es eigentlich eine Kräuterlimonade, so eine Coca-Cola.
Kräuterlimonade?
Ja.
Interessante Variante.
Aha. Und ja, mittlerweile gibt es halt Colas dann auch wirklich echt überall und in allen Ländern der Welt. Also zum Teil halt auch, also.
Aber ich meine, dass dieses Rezept jetzt gänzlich unbekannt wäre, ist ja wohl ein Gerücht. Ich meine, ja, heutzutage kann man die Zusammensetzung lässt sich doch bestimmt heute chemisch so weit rekonstruieren, dass wer das jetzt sozusagen wirklich rausfinden will, das auch rausfindet.
Ja, wenn du ein Labor hast, dann kannst du dir das natürlich angucken, denke ich mal.
Ja.
Ja. Also es gibt auch Leute, die quasi so ein Rezept reverse engineert haben und die das Ganze dann Open Cola nennen.
Genau.
Zum Zuhause selbst zusammenbauen.
Echt Open Cola.
Also ist vielleicht auch eine interessante
Schmeckt's
Sache.
Schmeckt gut, denn es ist open.
Was ist halt alles so, also Coca-Cola steht ja auch für was, ne? Also es ist halt ja wahrscheinlich so eine der Marken, die am deutlichsten halt für die Globalisierung stehen halt.
Nach dem Big Mac.
Ja, also schon
Vor dem Big Mac eigentlich.
Bevor es Globalisierung gab, quasi schon.
Ja, ja.
Überall gab es Coca-Cola und so. Und deswegen gab es halt auch irgendwie ganz schnell auch Leute, die gesagt haben, das finden wir nicht gut und das ist ja alles irgendwie böser amerikanischer Imperialismus und so weiter. Es gibt zum Beispiel die Mecca-Cola, die im Nahen Osten verkauft wird.
Mecca. Okay, ich
dachte für gute Moslems. Es gibt Cola Turca, sieht man auch hier häufiger mal bei Dönerbuden.
Achso, türkische Cola.
Genau.
Ist das dann so wie das Äquivalent zu türkischer Pizza? Oder?
Es gibt auch eine kubanische Cola.
Ach. Kubanisch? Was haben wir noch?
Ja. Was ist das dann? Das ist dann sozusagen Cola ohne Cola.
Ja, das ist quasi so, wir sind hier in Kuba und haben unser Handelsembargo und so bauen wir einfach mal irgendwie eine Cola nach, die wir dann auch selbst verkaufen können an die Touristen und ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die heißt.
Ich war ja mal in Kuba, ich weiß gar nicht, habe ich da irgendwie sowas getrunken?
Ja, Cuba Libre, ne?
Ja gut, vielleicht war das da drin.
Der wiederum ist mit Coca-Cola traditionell.
Ja, in Deutschland gibt's halt irgendwie erstaunlich viele Cola-Sorten. Afri-Cola hatten wir schon, Fritz-Cola aus der Hackerbrausen-Hauptstadt Hamburg, Vita-Cola, Schlucki-Cola aus Franken,
Club-Cola.
Club-Cola, genau. Also
mal langsam. Also, Cola-Hauptstadt Hamburg, warum?
Weil da einfach ganz, 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 oder Cola-Hauptstadt, also Hauptstadt der Hackerbrausen, würde ich einfach mal sagen, der koffeinhaltigen Erfrischungsgetränke, weil unheimlich viele Sorten aus Hamburg einfach kommen. Also,
gibt es da eine Erklärung für?
In Hamburg ist einfach unglaublich viel kreatives Potenzial von Leuten, die irgendwie Lust haben, sich ein eigenes Getränk zusammenzubasteln.
Ja, vielleicht ist das eine Erklärung. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall.
Vielleicht hat das auch was mit dem Hafen zu tun.
Also
so, weißt
es
du, so.
Ist, es ist zumindest
da
so,
dass. Da kommen die ganzen Gewürze an und.
Dass da halt auch wirklich irgendwie sehr lokalspezifische Werbung gemacht wird, wenn man halt auf der Schanze in Hamburg steht, gegenüber von der Roten Flora, dann lächelt einem so eine Fritz-Cola-Reklame an, wo drauf steht, nur Wasserwerfer machen wacher.
In Hamburg gibt es auch Clubs, die ihre eigene Cola-Marke haben. Zum Beispiel Mojo Cola vom Mojo Club.
Richtig.
Ah. Oh je. Ich erinnere mich, war nicht sogar auch, ich glaube, es kam auch aus Hamburg, Premium Cola? War das nicht sogar fast die erste dieser ganzen Colas und die auch explizit nochmal dieses uralte Afri-Cola-Rezept
genau, das ist,
aufgegriffen hat?
Also das Premium die Cola hat eine sehr, sehr interessante Geschichte.
Genau.
Aber es ist auf jeden Fall nicht eine der ersten, sondern es ist, genau. Also sie beziehen sich auf dieses alte Afri-Cola-Rezept und dann ist was Interessantes passiert.
Ja, also im Prinzip ist es quasi entstanden dadurch, dass irgendwie Afri-Cola ja irgendwann mal kokalisiert wurde, wie ich vorhin gesagt habe. Also, dass sie einfach mehr Zucker und weniger Koffein reingekippt hat. Und dann gab es einfach ein paar Menschen, die gesagt haben, irgendwie, wir haben da keinen Bock drauf. Und es war so um die Jahrtausendwende, Ende des letzten, Anfang dieses Jahrhunderts. Die haben sich im Internet zusammengefunden und haben dort quasi eine Interessengruppe gegründet, die Interessengruppe Premium, und haben jahrelang irgendwie versucht, irgendwie Afri-Cola davon zu überzeugen, wieder ihre Premium-Sorte Afri irgendwie herzustellen.
Das war ja auch so eine Zeit, wo es eigentlich... Also ich weiß nicht, wir reden so von 98, 99 war das.
Ja,
das
die sowas, Zeit, ne? Ungefähr. Und ja,
also da kann ich mich nicht dran erinnern, dass es jetzt überhaupt Alternativen gegeben hätte. Also vielleicht gab es schon welche, aber dass die jetzt irgendeinen nennenswerten Bekanntheitsgrad gehabt hatten.
Ja, so die deutsche Alternative war halt immer Afri-Cola. Die hat man halt hier bekommen und die mit der konnte man irgendwie schön wach bleiben und die gab es halt dann einfach nicht mehr. Und dann, wie gesagt, haben sich ein paar Leute zusammengefunden und haben dann... bisschen versucht, Lobbyarbeit zu betreiben dahingehend und haben sich quasi unter diesem Anlass zusammengefunden und irgendwann hat es sich ergeben, dass jemanden aus dieser Gruppe das alte Afri-Cola-Rezept, das da wohl noch bei so einem alten Baumeister oder so irgendeiner Fabrik, die es mal hergestellt hat, irgendwie unterm Kopfkissen oder im Giftschrank oder weiß der Geier, wo das aufgetaucht ist. Und mit diesem Rezept in der Hand haben sie natürlich irgendwie sofort das gemacht, was man so macht. Sie haben sich erstmal so eine Fuhre originale Afri-Cola herstellen lassen und ich glaube, die hatten da irgendwie ein paar Paletten, also nicht nennenswert viel, und war auch reges Interesse damals da und das war schnell weg. Und ich glaube, das hat die Menschen dann dazu veranlasst, zu sagen, hey, da gibt's Bedarf, da ist irgendwie eine coole Cola-Sorte, die wir alle haben wollen, und da gibt's bestimmt noch andere Menschen, die haben wollen, lass uns da mal einsteigen. Und daraufhin haben die irgendwie ganz viel richtig gemacht. Sie haben nicht gesagt, irgendwie, ja, dann gründen wir eine Firma und verkloppen das jetzt zu möglichst viel Geld, sondern sie haben gesagt, hey, lass uns das irgendwie mal cool organisieren und gucken, was man da sonst noch irgendwie alles besser machen kann. Und daraus ist eben diese Premium Cola entstanden.
Genau, die sprechen ja auch von dem Betriebssystem.
Genau.
Premium Cola, also wenn man halt Teil von diesem Betriebssystem sein möchte, dann kann man sich da auch auf eine Mailingliste subskribieren. Es wird da irgendwie kein richtiger Unterschied gemacht zwischen den Leuten, die am Produktionsprozess beteiligt sind. Also es gibt nicht die Konsumenten auf der einen Seite und die Produzenten auf der anderen, sondern es wird irgendwie versucht, alles
Cola-Kommunismus.
Sozusagen, also es ist ein riesiges, quasi genossenschaftliches Konzept, das die Leute da fahren, und das ist eigentlich auch eine ziemlich spannende Sache. Also da geht's nicht darum, irgendwie nach marktwirtschaftlichen Kriterien irgendwie jetzt halt irgendwie Cola zu produzieren, sondern eben viel mehr zu machen, eben auch zu gucken, dass das Ganze nachhaltig ist, dass man auch seine Konsumenten mit einbezieht, dass man vielleicht irgendwelche kleineren Verkaufsstellen mehr fördert als irgendwelche großen Ketten.
Genau, also mit Abstimmung über nächste Verkaufsstellen auf der Mailingliste und allen Pipapo.
Also auch mit Demokratie.
Quasi. Ja, soweit das halt in so einem Rahmen möglich ist. Ne? Ja.
Genau, also das ist eine super spannende Sache. Also es gibt zum Beispiel auch diesen Anti-Rabatt, dass irgendwie kleine Läden zahlen irgendwie weniger als irgendwie große Supermärkte beim Einkauf, beziehungsweise je mehr du quasi einkaufst, desto teurer wird es. Pro Einheit.
Super.
Also das ist schon eine ziemlich spannende Sache und es scheint auch ganz gut zu funktionieren. Und,
kommt natürlich aus Hamburg, also ist ja auch irgendwie stark verwurzelt. Und ja, die interessante Entwicklung, die im letzten Jahr gestartet ist, war im letzten Jahr, genau, war, dass sich andere Leute dann halt auch aufgemacht haben, wollten eine weitere Hackerbrause kreieren, eine ganz elitäre Hackerbrause, die Lead-Mate, und die sind auch ziemlich schnell dann halt auch zu Premium gekommen. Also das ist, Lead-Mate ist nicht von Premium oder so, kann man nicht sagen, dass das irgendwie eine Firma ist, aber es ist von Anfang an halt viel unter die Arme gegriffen worden und dieses ganze Konzept.
Das heißt, in diesem Kollektiv Premium werden überhaupt Getränke irgendwie, ja, auch nicht unbedingt produziert, aber so ersonnen und vermarktet.
Nee, es ist quasi so, dass sie ihr Know-how und ihre Infrastruktur ein bisschen zur Verfügung stellen für irgendwelche Leute, die selber was auf die Beine stellen wollen. Das ist quasi,
also die Lead-Mate kommt von den Lead-Mate-Erfindern und da waren einfach irgendwie,
Premium hat denen quasi beim
Bootstrappen geholfen. Jungs, die vorher irgendwie eine Webagentur, glaube ich, betrieben haben, die wollten einfach ihre eigene Mate machen und dann, ja, da man halt irgendwie auch in Hamburg ansässig war, hat man sich dann halt mit Premium kurz geschlossen und hat dann viele Ideen von denen übernommen.
So, jetzt hattet ihr noch so ein paar andere, also vielleicht sollten wir nochmal so kurz bei der Cola noch bleiben, bevor wir dann das Kapitel der Mate aufschlagen. Hattet jetzt vorhin so eine ganze Reihe von Cola-Varianten noch runtergerattert. Club Cola ist ja quasi die alte Ost-Cola, oder?
Na, da gab es zwei.
Zwei und Vita-Cola.
Club Cola und Vita-Cola, ja.
Genau. Und inwiefern sind die heute noch das, was sie mal waren?
Teilweise. Also das ist ganz schwierig. Club Cola war immer so ein bisschen das, wir bauen Coca-Cola nach, während Vita Cola so das, wir machen unser eigenes Ding mit einem ganz eigenen Geschmack ist, war.
Ja, sehr zitrushaltig. Genau.
Also wer die Vita Cola mal probiert hat, die schmeckt halt einfach nicht nach dem, wie man es erwarten würde von der Cola. Inwiefern das heute noch ganz original ist, kann ich nicht so genau sagen, weil ich eben die Originalprodukte nicht mal probiert habe.
Ich kann mich mal erinnern, irgendwie 88 oder so habe ich, glaube ich, mal DDR irgendwo im Club Cola getrunken oder zumindest wurde es mir als solches dargereicht und naja, also für meine,
was man so hört, hat ja
Westzunge, war das dann in dem Moment nicht so einfach.
Genau. Also ich glaube, dass man kann da wirklich auch einen geschichtlichen Strich ungefähr um die Zeit machen. Also es ist so alles so eine Sache der frühen 90er Jahre. Also da sind ganz viele Sachen zusammengekommen. Da ist irgendwie die Wiedervereinigung gekommen. Da hatte man dann halt die Osthackerbrausen. Es ist dazu gekommen, dass dann irgendwie Mitte der 90er Jahre mussten dann halt auch, ja, wegen EU und so weiter, alle Lebensmittel, die irgendwo in der EU zugelassen waren, mussten dann halt auch in Deutschland zugelassen sein. Dadurch hatten wir dann halt nicht nur im Skiurlaub, sondern halt auch ganzjährig Red Bull plötzlich in den Regalen. Also diese ganzen Energy-Drinks kamen dann halt dazu.
Das hat sich dann auch noch wunderbar mit dieser ganzen Techno-Kultur
ganz
verrührt.
Genau, ganz genau. Und dann halt, also ganze Nacht irgendwie aufbleiben und tanzen oder hacken und irgendwie, da gab es den Urknall so. Also, ja. Dass man Koffein konsumiert hat, das war sicherlich schon vorher, aber irgendwie.
Aber Cola war dann eigentlich gar nicht so sehr das Ding, sondern da kamen ja dann auch so andere Sachen. Guarana hatte da irgendwie so eine totale Hochphase Anfang der 90er.
Ja.
alle möglichen Getränke damit, wobei Red Bull ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, Red Bull hat dieses Taurin drin, wo man dann irgendwie sagt, ja, das kommt aus Stierhoden oder sowas, aber ich denke, also der Name ist halt einfach eher mehr so ein
Gag.
So ein Werbegag, ne? Ja, kam halt aus Österreich und war irgendwie zumindest, ja, für mich als Westdeutschen war das immer so ein bisschen sagenumwoben. Das ist in Österreich legal, aber bei uns ist das total verboten, weil das wahnsinnig viel Koffein und
stimmt.
Sowas enthält.
Ist ja heute tatsächlich noch so, dass in Österreich die Grenzwerte für Koffeingehalt in Erfrischungsgetränken ein bisschen anders sind. Also da ist ein bisschen mehr zulässig als in Deutschland. Deswegen ist
der vielleicht eine Folge der Kaffeehauskultur, wer weiß.
Wenn wir jetzt sagen, viel Koffein, wenig Koffein, wovon reden wir denn dann eigentlich? Also ich meine, was sind denn diese Nennmengen und was ist denn wenig und was ist denn viel?
Na, in Coca-Cola sind zum Beispiel 10 Milligramm pro 100 Milliliter drin. Das in Deutschland maximal erlaubte sind irgendwie 25 Milligramm pro 100 Milliliter in koffeinhaltigen Genuss- und Erfrischungsgetränken, und wenn du das Ganze quasi als Energy-Drink, also nicht mehr als Erfrischungsgetränk vermarktest, dann darfst du 32 Milligramm pro 100 Milliliter rein tun. Und ab 15 Milligramm pro 100 Millilitern musst du es kennzeichnen, wie viel drin ist.
Mhm. Und wie würdet ihr so die Wirkung dieser Mengen einschätzen?
Gut.
Ich meine,
kann man knapp ab so
wann
sagen,
fängt man an zu zittern? Also ich meine, welche Menge kann denn der Körper verkraften?
Da ist ganz viel auch Gewohnheit dabei. Also das Koffein wirkt ja so, dass sich das quasi im Gehirn andockt an irgendwelche Rezeptoren. Beziehungsweise das Gehirn schüttet normalerweise einen Botenstoff Adenosin aus, und der hat irgendwie auch Rezeptoren, und wenn diese Rezeptoren voll sind, dann wirst du müde. Während das Koffein, das dockt sich auch an diese Rezeptoren an. Und dann wirst du, aber ohne dass es diese Müdigkeitswirkung hat, und dann kann das Adenosin nicht mehr andocken und dann wirst du nicht mehr müde, und oder das dauert länger, bis sich das Koffein da wieder abgebaut hat. Die Sache ist, dass aber dein Gehirn dann einfach mehr Rezeptoren ausbildet, und quasi auch mit dem Gebrauch von Koffein bildest du quasi auch eine Toleranz aus. So ist das immer ganz schwer einzuschätzen.
Also Koffeintoleranz ist kennt, glaube ich, fast jeder.
Ja.
Das ist
den Kaffee zum Wachwerden.
Ist einfach echt nicht mehr zu vermeiden. Wenn man zu viel Koffein konsumiert, dann ist irgendwann Schicht, und da muss man einfach mal eine Woche Pause machen oder so, damit sich das Ganze dann wieder halt normalisiert und dass man wieder auf das Koffein anspringt, und man hat auch tatsächlich, naja, ganz leichte Entzugserscheinungen während dieser Zeit. Also viele Leute sind dann ein bisschen krummelig und so, wenn sie kein Koffein da mehr bekommen.
Genau. Deswegen kann man es irgendwie ganz schwer einschätzen, so welche Menge jetzt die ist, die den optimalsten Effekt hat, sondern das muss jeder für sich einschätzen. So, wenn ich jeden Tag meine 2 Liter Kaffee trinke, dann brauche ich nicht irgendwie mit einem Red Bull ankommen und glauben, dass es mir dann wieder gut geht.
Abgesehen davon, also es gibt noch mehr Sachen. Sicherlich gibt es halt auch noch den Placebo-Effekt.
Ja.
Nicht zu unterschätzen, und dann ist halt das andere, was einen bei diesen Getränken halt aufputscht, ist halt, das ist halt immer auch noch der Zucker. So, also ja, da gibt's Getränke, die sind irgendwie mit mehr Zucker und mit weniger Zucker, und was dann irgendwie wieder diese Sagen oder sowas, wie wir es halt irgendwie mit Red Bull hatten, in Amerika zum Beispiel ist aus politischen Gründen fast alles mit diesem Mais
Maissirup
gemacht.
Wahrscheinlich das ist Zuckerrübensirup.
High Fructose Corn Syrup, genau. Also weil das halt irgendwie sehr, sehr subventioniert wird, der Maisabbau. Und die meisten Amerikaner kennen nicht zuckerhaltige Getränke. Also Cola oder sowas. Also deswegen ist auch zum Beispiel mexikanische Cola, wenn man sie in den USA mal kriegt, heiß begehrt. Oder es gibt irgendwie so ums Passafest rum gibt es koschere Cola ohne mit Zucker gemacht, und die ist auch immer sehr, sehr beliebt und so. Ja, da wird halt auch ein Riesenkult drum gemacht. Das ist ja, das ist Cola mit echtem Zucker. Das ist nicht mit Mais-Sirup gemacht. Aber das haben wir in Europa eigentlich, glaube ich, gar nicht, oder?
Wir haben grundsätzlich Zuckerrübensirup, einfach genau, weil es hier mehr subventioniert ist, ja, oder einfach mehr angebaut wird.
Und würdest du so Geschmacksunterschiede, hast du da irgendwas feststellen können?
Es schmeckt pappiger.
Ja, schmeckt nicht so gut. Ja, richtiger Zucker schmeckt ein bisschen besser. So,
aber das ist wahrscheinlich auch nur Gewöhnungs-
Sache. Denke ich auch so, ja. Also wenn man es halt nicht anders kennt. Ne?
Aber der gemeine Amerikaner, wenn er sich in Europa rumtreibt, der kriegt dann auch erstmal einen Schock, dass die Cola anders schmeckt.
Ja, oder es ist halt auch zum Teil, glaube ich, Einbildung, ne? Also genau.
Wieder beim Placebo-Effekt.
Ja, ja.
Euro-Coke.
Ja, die mexikanische Cola ist es dann immer, die gesucht wird und die man auch häufiger findet und so. Also es gab halt auch eine Cola-Sorte, die für die Hacker-Szene relativ bedeutend war, Jolt Cola.
Ja. In den USA, ja.
Genau, und die hatten lange Zeit den Werbespruch All the Sugar, Twice the Caffeine.
Genau, sie hatten einfach doppelt so viel Koffein wie Coca-Cola und dicht gegen Zucker drin und waren damit prädestiniert für irgendwelche Computer-Nerds.
Selbst das haben sie dann irgendwann, mussten sie abschaffen, weil sie halt auch auf Mais-Sirup umgestellt haben.
Aus Kostengründen.
Ja, genau.
Mhm.
Also doppeltes Koffein heißt an der Stelle auch 20 Milligramm pro 100 Milliliter und das ist so viel wie Club Mate hat.
Mhm. Also sozusagen deswegen hat Jolt Cola, also ist das eigentlich nur so eine nachgesagte Popularität in der amerikanischen Hacker-Szene oder fand die auch statt?
Also ich kann mich da auf jeden Fall dran erinnern, dass das so Anfang der 90er, nicht nur in Amerika, auch hier bei uns in Europa, da gab es also
Pfannkuchen.
Da gab es diese Camps in Holland, wo man sich dann irgendwie alle 4 Jahre getroffen hat, um auf dem Acker zu hacken. Und da war Jolt Cola irgendwie das Ding.
Also
zumindest
ja.
Beim Camp 93, 1993, weiß ich das noch.
Da gab es Jolt Pfannkuchen. Ich war nicht dabei, ich habe es nur in dem Video gesehen.
Ich versuche mich gerade zu erinnern. Also ich weiß noch, wir hatten das auf unserem Camp, auf unserem ersten 99 hatten wir es auch. Was aber vor allem daran lag, dass die halt von Jolt da auch echt hinterher waren.
Ja.
Die haben es einem förmlich
aufgedrängt. Ja, die haben das irgendwann auch wirklich mitgekriegt, dass sie da halt irgendwie so einen bestimmten Ruf haben. Es gibt auch irgendwie einen Software Award, also die Jolt Awards für Softwarebücher und so weiter. Da achten die halt drauf. Ich kann mich auch erinnern, dass bei den Veranstaltungen, die in New York immer stattfinden, diese von 2600, diese Hope-Dinger, da gab es auch ein wahnsinniges Sponsoring von Jolt, bis die Amerikaner halt auch auf die helle Seite der Macht gekommen sind und Club Mate für sich entdeckt haben.
Ja, das ist ja sozusagen das Phänomen und irgendwie wissen wir ja alle, Club Mate spielt irgendwie eine besondere Rolle. Was ist denn so, habt ihr euch da so ein bisschen intensiver mit der Geschichte beschäftigt jetzt aufgrund von Hackerbrause oder habt ihr schon immer drin gesteckt? Ich meine, ich weiß so einiges, aber ich will nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich jetzt so das letzte Detail da auch ergründet habe.
Club Mate ist irgendwie so ein Hackerbrause by accident, kann man sagen. Es ist ein Getränk, das irgendwo aus der fränkischen Provinz kommt, das dort irgendwie auch nicht besonders populär war. Und es ist, glaube ich, reinem Zufall geschuldet, dass das jetzt so das Ding ist.
Zufall, meinst du?
Ich weiß nicht, ob es direkt Zufall ist oder ob da einfach viele Sachen auf ganz wunderliche Art und Weise zusammengefallen sind. Also es ist halt auch wieder populär geworden, genau um diese Zeit, so 90er Jahre irgendwas. Und auch da gab es halt den großen Umbruch. Das war halt so diese Zeit, wo zumindest irgendwie in Berlin es dann so war, dass es ganze Straßen gab mit unklarer Rechtslage, weil die Bewohner waren abgehauen und dann hat man irgendwie die Tür aufgemacht, den Schutt weggeräumt, Soundanlage hingestellt und fertig war der Techno-Club und so.
Mhm.
Und da brauchte man auf jeden Fall dann auch Unterstützung für die Tanznächte und so. Und da halt in Berlin niemand wirklich aus Berlin kommt, sondern immer irgendwoher und halt dann auch gerne mal aus der Provinz.
Stimmt, das kann natürlich, das ist eine gute Theorie. Also ich meine, ich erinnere mich noch, es gab ja hier in Berlin, ich weiß gar nicht, also ob das jetzt wirklich so ist, dass das von Berlin ausging. Das ist natürlich, wenn man jetzt in Berlin wohnt und das hier so mitbekommen hat, immer so ein bisschen so die naheliegende Erklärung. Aber Es gab ja hier und gibt auch immer noch jemanden, der heißt Mate Ralf.
Ja.
Und Mate Ralf hatte in Mitte so einen Club. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen.
Forschung.
Club Forschung, genau. Und der hat irgendwie dieses Zeug angeschleppt. Und in seinem Laden gab es halt alles mit Clubmate. Und er ist ja auch derjenige, der dann immer runtergefahren ist zu Loscher, also der Loscher KG, dem Hersteller von Clubmate, die das ja seinerzeit auch nur aufgekauft haben. Mhm. Also wie hieß denn überhaupt diese ursprüngliche Bude, die das mal erfunden hat?
Wie die ursprüngliche Bude hat, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich weiß, dass es kam halt aus dieser fränkischen Ecke, ja, von einer kleineren Brauerei und hieß bis in die 50er Jahre Bronte.
Sekt Bronte.
Sektbronte. Club Mate heißt es eigentlich erst seit 1990. Und ja, seitdem gibt es das halt auch erst in der Form, wie wir sie kennen.
Also ich habe keine Ahnung, da müsste man ihn echt mal fragen. Ich bin ihm neulich mal über den Weg gelaufen, aber da bin ich irgendwie in dem Moment nicht auf die Idee gekommen.
Also es ist auf jeden Fall eine ganz ganz klar so eine Sache aus dieser wilden Berlin-Zeit oder so.
Genau, weil und diese Clubforschung, die war halt keine 100 Meter entfernt von der Seabase.
Ja.
Das war halt da Hackescher Markt, unmittelbar um die Ecke und man hat halt dann häufig auch in dieser Bar abgehangen und er hat ja damals schon das auch schon vollständig kultiviert gehabt. Also er hat ja nicht nur Clubmate im Angebot gehabt, sondern hat quasi alle möglichen Mix-Beimengungsgetränke, die man so üblicherweise nimmt, wie Cola etc., einfach durch Clubmate ersetzt und so die ganzen Klassiker wie Cuba Libre etc. einfach, ja, nicht wahr, in Mate-Mix-Getränke umgewandelt und also alle waren total
Club
angetan.
Der Club hieß ja nicht umsonst auch Clubforschung, sondern wurde dann halt auch verballhorn zu Clubforschung. Denn der Chunk war halt auch einer der...
Genau, da kommt der Chunk her.
Eine Getränke. Der Chunk ist... Club Mate mit Rum und gestoßenen Limonen.
Und Zucker.
Zucker.
Und Zucker, Braunzucker, viel Zucker.
Genau.
Mhm. Ja, und da, also da begann halt so ein bisschen auch meine Wahrnehmung. Und parallel dazu und vielleicht eben auch durch diesen Club ausgelöst, das vermag ich jetzt nicht so hundertprozentig zu sagen, gab es das halt auch auf einigen anderen dieser Underground-Clubs. Also Mate,
es gab diese
hatte
Firma
da durchaus
KGB, wo ich mich das erste Mal, glaube ich, auch mit Mate eingedeckt habe, aus dem Rheinland kommend. Wir hatten das ja alles gar nicht irgendwie so wild. Da war Berlin einfach weiter so. Und außer Franken gab es das dann vielleicht in Berlin und Hamburg noch und vorbei. Und diese KGB-Geschichte, Kohlen, Gips und Bier.
Entstanden aus der Hausbesetzerszene.
Genau.
Was man so zum Leben braucht.
Genau, was man
in
so zum Leben.
Besetzten Haus.
Man braucht Kohlen zum Heizen, man braucht Gips zum Renovieren und man braucht Bier zum Party machen. Beziehungsweise dann halt auch Clubmate.
Mhm.
Dadurch, ich glaube, das war auch dann die Verbindung, wie das dann irgendwie auch...
Ja, Mate Ralf ist immer runtergefahren, hat die Mate geholt und KGB hat das dann verteilt.
Genau. Und über den KGB kam das, glaube ich, auch zum CCC auf das Camp, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also das... Bin mir jetzt mal nicht so sicher, ob... Also es gab sicherlich so über Seabase und Clubforschung auch schon, sagen wir mal, direkte Kontakte zur Mate, aber es war dann letztlich der KGB, der eben für diese Beschleunigung gesorgt hat, dass man das eben auch einfach so bestellen konnte.
Genau.
Das war ja vorher so nicht ohne weiteres möglich, weil man wusste nicht, wo es das gab. Es gab das in keinem Supermarkt nirgendwo, aber man konnte es halt beim KGB bestellen und immer wenn mal wieder Mate Ralf heimgekehrt war, gab es halt wieder Bestände und die haben sich dann so vor allem eben in der Seabase und im CCC extrem schnell verflüchtigt.
Ja, also man muss auch wirklich dazu sagen, ich meine, du sitzt hier jetzt als Moderator von Chaos Radio Express, aber du hast durchaus auch eine Mate-Geschichte und hast ja auch irgendwie auf den Camps oder sowas das angeschleppt.
Ja, ich habe da auch maßgeblich zu beigetragen, dass da die Versorgung immer gestimmt hat. Ich weiß auch noch, es gab mal die Mate-Krise. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war. Aber das muss auch so Anfang 2000 irgendwas gewesen sein. Da gab es aus Gründen, die ich nicht mehr erinnere, gab es einfach mal wochenlang keine Mate mehr.
Ich erinnere mich, ja.
Und also das war wirklich absurd, wie dann auf einmal alle auf dem Zahnfleisch liefen und irgendwie so bis zu 8 Euro pro Flasche bezahlt haben, wenn mal irgendwie eine greifbar war. Also da hat sich dann irgendwie wirklich ganz deutlich abgezeichnet, wie irre dann doch schon so diese Hingabe war.
Also es war halt auch hackergeschichtlich sozusagen eine Zäsur. Wenn man vor einiger Zeit habe ich dann auch nochmal mit Steffen Veneri gesprochen über das Thema Mate und er meinte, ja, das ist also es kam ja alles nach unserer Zeit. Also die alten Herren, die den CCC
das
mal in den 80,
modische Zeug.
In den 80ern gegründet haben, also klar, also Anfang der 80er in Hamburg im CCC, da wurde nicht Mate getrunken. Das gab es einfach nicht.
Nee.
Und das war dann sicherlich auch so, mit der Mate kam halt auch eine neue Zeit in die Hacker-Szene und in den Chaos Computer Club.
Das stimmt. Das ist da sozusagen wirklich so das offizielle Getränk einer neuen Generation gewesen.
Ne? Genau, plötzlich waren die Camps irgendwie ein bisschen größer und internationaler. Plötzlich wurde der Kongress ganz anders. Und
definitiv, also gerade beim Kongress merkt man es halt, wenn es nirgendwo anders mehr Mate gibt, dann ist gerade Kongress.
Weil die Bestände komplett weggekauft
ist
sind.
Ist definitiv doof. Dieses Jahr war es nicht so schlimm, weil es gab ja irgendwie noch eine zweite Mate-Sorte und deswegen musste nicht so viel Club-Mate auf Wochen hin von Loscher produziert werden, nur für den Kongress, aber die letzten Jahre habe ich schon immer gemerkt, also in Leipzig gab es irgendwie um Weihnachten waren die Geschäfte leer.
Ernsthaft? Ja, also ja. Der Bezug von Mate war auch eigentlich immer, also Club-Mate war immer so eine spannende Geschichte. Also
das muss ich mal hinterfragen. Du meinst ernsthaft, dass wenn der Kongress stattfindet, dann gibt es sozusagen eine Mate-Krise in anderen Regionen?
Ja, bei meinem Dealer gab es nichts mehr.
Das ist aber bekannt.
Das also ist mir ist das neu.
Du wohnst in Berlin.
Naja, eben, hier gab es immer. Also ja, das ist ja wie früher.
Da können sie doch fast eine Leitung legen.
Das ist ja wie in der Zone, die ganze Versorgung geht nach Berlin und das Land muss leiden.
Mate ist aber immer so ein Ding, wo man ein bisschen Energie reinstecken muss, um sich selbst zu besorgen. Also ich kenne
ja,
das
also außer man wohnt halt in Berlin, genau. Und tritt irgendwie außer Tür und holt sich das im Späti irgendwie um die Ecke oder so.
Das hier gibt es ja das auch in allen Getränke-Großhändlern mittlerweile. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem mehr.
Auf Helgoland musst du es mit dem Schiff kommen lassen.
Völlig dekadent.
Naja, auf Helgoland muss man alles mit dem Schiff kommen lassen.
Ja.
Nee, also ich kann mich erinnern, wir haben auch zum Thema Schiff vom Chaos Computer Club in Köln im Jahr 2000 eine Veranstaltung gemacht, das Hackschiff. Das war ja so eine kleine Veranstaltung, wo wir dann irgendwie auf dem Rhein rumgefahren sind und alle sind so angekommen und da hieß es dann halt auch, Mensch, also wenn wir die Berliner da hinlocken wollen, dann müssen wir auf jeden Fall Marta am Start haben. Und uns fiel uns halt auch nichts Besseres ein, wo wir dieses Zeug herkriegen könnten, außer aus Berlin.
Ja.
Und das haben wir dann halt auch gemacht. Also sind morgens irgendwie um 6 losgefahren von Köln aus, haben den Wagen mit Mate vollgeladen und als wir angekommen sind in Berlin und sind sofort wieder zurück. Und das war so eine Tagestour. Aber irgendwann hat sich das dann auch ein bisschen normalisiert und wir haben halt auch gedacht, das ist auch Quatsch irgendwie, 800 Kilometer im Auto fahren, nur um Mate zu holen, das muss irgendwie anders gehen. Da muss man auch mal bei Loscher, das ist ja diese Brauerei, die das dann macht, muss man auch mal anrufen können und fragen, wie die das liefern. Die waren zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so richtig daran interessiert, das wirklich extrem geschäftlich zu betreiben. Ich kann mich da halt noch daran erinnern, dass wir da angerufen haben und gesagt haben, Vertrieb bei Loscher und wen könnte man da sprechen und die Stimme am anderen Ende des Telefons sagte, der Papa ist gerade nicht da. Also es ist halt eine richtige fränkische Familienbrauerei.
Ja.
Man merkt auch bei Loscher, also beim älteren Herrn Loscher, beim Papa Loscher, im Herzen ist der halt Bierbrauer. Also das haben wir gemerkt, als wir dann wirklich dann lückenlose Mate-Versorgung auch im Rheinland hatten, haben wir gemerkt, jedes Mal will der uns auch nochmal irgendwie sein komisches Weißbier da unterjubeln. Immer mit der Argumentation, ihr trinkt es aber nicht nur Mate. Aber nein, wir wollten wirklich nur Mate. Ich weiß, dass das Herz von Papa Loscher tatsächlich an der Bierbrauerei hängt, aber ja. Ich glaube, er ist auch so ein bisschen, selber ein bisschen überrascht. Also bei Führungen, die er dann hat in seiner Brauerei, sagt dann auch immer so, ja, und dann ist das alles irgendwie in Informatikerkreisen sehr beliebt, was wir hier machen. Also so ganz weiß auch, glaube ich, die Loscher KG nicht so richtig, wie sie diesen Erfolg von Marte irgendwie einschätzen soll.
Ja, das komische Zeigel da.
Genau. Ja, aber es ist doch merkwürdig. Ich meine, es gibt ja mit der ICMP, der ja sozusagen auch noch in Münchsteinach quasi, wie man so schön sagt, an der Quelle, genau, dann auch immer noch so eine Sommerveranstaltung alle zwei Jahre, immer wenn kein Camp ist. Und das findet ja sozusagen auch dann direkt vor Ort mit Unterstützung auch von Loscher statt. Also so langsam müsste es ihnen ja
auch klar sein. Ja, ne? Das wissen sie auch. Also was da so passiert, ist irgendwie auch klar. Aber sie sind halt, glaube ich, weniger dran interessiert als, sagen wir mal, Coca-Cola. Also das ist auch halt ganz klares Programm bei Loscher. Sie machen kein Sponsoring. Also sie behaupten halt, wenn sie einmal damit anfangen würden, dann müssten sie das überall und so.
Haben sie wahrscheinlich recht.
Haben sie vielleicht recht, aber ich denke irgendwie, wäre auch schon nett, wenn man sich dann halt der Szene mal irgendwie erkenntlich zeigen würde. Aber ja, kein Interesse. Kein Interesse. Okay. Es gibt irgendwie ganz wenig so Merchandising-Artikel. Das ist ja eigentlich so der heimliche Grund, warum wir dieses Hackerbrause-Blog eröffnet haben, damit wir irgendwie mit Geschenken zugeschmissen werden.
Ist noch nicht so richtig passiert.
Ist noch nicht so richtig passiert, aber zu ganz lumpen lassen hat sich dann Loscher auch nicht. Also es gibt diese super beliebten, aufblasbaren Rucksäcke von Club Marte. Und es gibt so einen kleinen Marte-Truck. Es gibt Aufkleber und ja, gibt halt auch vor allen Dingen,
was man halt so hat als Brauerei.
Genau.
Stimmt, wir haben ja früher sogar auch unsere eigene Club Marte-Shirts gemacht.
Richtig.
Fiel mir da gerade wieder ein.
So weit geht's, dass man sich selber dann Merchandising herstellt, weil der Hersteller irgendwie keinen Bock drauf hat.
Okay, was ist jetzt eure Theorie? Also was ist drin in der Clubmate? Warum dieses Getränk und warum nicht alle anderen Cola-Sorten, die es über die Jahre gab? Warum nicht andere Brausen? Warum Clubmate?
Es ist ein Meme.
Meinst du?
Irgendwo schon, ja.
Es ist auch ein Meme, klar. Also man redet sich das dann halt auch mal gegenseitig ein und so. Und so die ganz irren Sachen mit über Kontinente hinweg importieren oder so, das wäre sicherlich nicht möglich, wenn es kein Meme wäre. Aber ja, schmeckt auch einigermaßen. Also es ist nicht so pappig süß wie viele Colas und hat zwar Zucker drin, aber halt dann auch nicht so irre viel. Es hat so einen Teegeschmack und ja, enthält dann diese Gerbstoffe, die dafür sorgen, dass das Koffein einen nicht trifft wie ein Faustschlag ins Gesicht, sondern mehr so langsam sich im Körper verteilt.
Das ist halt das Gegenteil von einem Energy Drink. Beim Energy Drink sind halt eher Sachen drin, die deinen Metabolismus halt irgendwie nochmal anheizen, damit irgendwie das Koffein schön transportiert wird. Bei Club Mate ist es mehr, dass du es über einen längeren Zeitraum schön gemütlich aufnimmst und es ist angenehmer.
Es sickert ein.
Genau, es erwischt dich nicht wie so eine Wand, sondern genau.
Läufst du langsam in den Busch.
Läufst so langsam in den Busch, ja.
Schönes Bild.
Ja, und jetzt gucken wir alle auf unsere Mate-Flaschen.
Ja, weil ich meine, über eins haben wir noch gar nicht geredet, nämlich über Mate. Ich meine, mittlerweile ist es ja schon so, dass wenn man Mate sagt, dass man Club-Mate meint, aber es enthält ja auch unter anderem auch irgendwie noch Mate. Hier steht drin Mate-Tee-Extrakt.
Ja.
Kommt denn das Koffein in der Clubmate aus der Mate?
Ja, also das ist eine Pflanze, die sehr viel Koffein enthält. Also ich glaube, eine der Pflanzen, die den höchsten Koffein...
Das sind ja gar nicht so viele, sind da glaube ich nur 5 oder so, ne?
Es gibt Kaffee, einige Pflanzen.
Kaffee, Tee, Cola,
Guarana
und Mate, oder?
Cola-Nuss und es gibt eben noch diese Rotholzgewächse, die teilweise auch Koffein enthalten.
Aber es sind gar nicht so viele.
Richtig. Auf jeden Fall schon seit Urzeiten halt in Südamerika beliebt. Und ich kenne auch relativ viele Leute, die bei Mate nicht unbedingt an Club Mate denken, sondern sich halt ihre Mate selber machen. Also das ist wohl, ja, gerade in Argentinien oder sowas ist das halt so der Standard, dass man sagt, dann treffen wir uns auf ein paar Unas Matas. Wie kann man das auf Deutsch? Ein paar Maten? Was? Ein paar Matata? Was ist der Plural von Mate?
Mate-Getränkeinheiten.
Genau. Trinken wir ein paar Mate-Getränkeinheiten zusammen?
Ja. Traditionell hast du ja diesen Quenchua, diesen hohlen Kürbis, wo du es raushängst mit so einem Strohhalm, der unten irgendwie ein Sieb dran hat. Und normalerweise tust du halt deine Mateblätter in dieses Gefäß rein und gießt es halt immer wieder mit heißem Wasser auf. Richtig. Und tust es heraus. Und das ist unglaublich bitter, das Zeug.
Ja, also.
Habt ihr das schon mal vor Ort?
Ja. Ja, klar. Also regelmäßig eigentlich.
Vor Ort?
In Südamerika?
Ja, ja.
Nein, das nicht. Nein. Das nicht.
Aber also es gibt's auf traditionell zubereitete Art und Weise kann man das schon mal trinken.
Gibt's auch. Es gibt also auch was muss man da jetzt konkret machen?
Also man braucht diesen Kürbis.
Das ist im Prinzip so ein hohler getrockneter Kürbis, manchmal so ein bisschen auch eingefasst mit irgendwelchen Metall, und dazu hast du eine, wie heißt dieser Strohhalm, Bombilla, oder?
Genau,
Bombilla. Genau. Das ist so ein Strohhalm und unten ist da so ein kleines Sieb dran, damit du nicht irgendwie die Mate in den Strohhalm einatmest, sondern halt irgendwie da einfach nur die Flüssigkeit du trinkst und
also das nimmt man, also ein Mate, man nimmt die Blätter der Pflanze.
Richtig,
genau.
Und dann? Also kann man entweder es gibt grüne Mate, es gibt geröstete Mate auch. Gibt's beides. Schmeckt unterschiedlich. Ich mag die geröstete ein bisschen lieber. Und wird dann halt eingefüllt und dann wird heißes Wasser drauf gegossen. Und das ist so dieses typische Bild, was man wohl dann in Südamerika immer wieder sieht. Leute, die halt dieses Kürbisgefäß bei sich haben, diesen Strohhalm und immer eine Thermoskanne mit heißem Wasser. Und da wird dann halt die ganze Zeit heißes Wasser nachgegossen und kann man den ganzen Tag halt irgendwie so ein bisschen rumnuckeln an diesem Koffeindrink.
Und das macht dann sozusagen, gibt dann einfach so diese permanente, das ist so diese Feindosierung von Koffein, und durch diese Gerbstoffe ist sozusagen auch sichergestellt, dass das sich im Körper auch entsprechend langsam entfaltet.
Genau.
Das ist dann sozusagen auch das Äquivalent zu diesem Coca-Blätter-Kauen, wo man ja auch so ein bisschen durch diese permanenten Speicheldurchwalkung des Blattes eben immer so Minimalstmengen von dem Coca austreibt und dann sozusagen in kleinen Dosen in den Körper reingeht.
Genau. Also wird dann, was weiß ich, in Argentinien auch häufig mit dieser Gaucho-Kultur in Verbindung gebracht, also den argentinischen Cowboys, die halt die ganze Zeit da auf die Rinder aufpassen müssen, und ähnlich wie Fernfahrer, die halt irgendwie neben den Hackern wahrscheinlich so die großen Koffein-Genießer sind, sind das dann halt.
Ach, die Hacker sind da sozusagen die Gauchos des 21. Jahrhunderts.
Die Hacker sind die Fernfahrer des Internets.
Also Koffein ist, muss man vielleicht dazu auch sagen, nicht für alle Sachen wirklich super geeignet. Also kreativer wird man halt nicht durch Koffein unbedingt, sondern man bleibt letztendlich nur wach. Und für viele Sachen, für viele Tätigkeiten ist das genau das, was erwünscht ist. Aber also wenn man halt zum Beispiel Fernfahrer ist oder Cowboy oder sowas und einfach wach bleiben muss, dann ist halt so eine permanente Koffeinzufuhr genau das Richtige. Für diese nächtlichen Hack-Sessions im Grunde macht man sich da selber was vor. Also wenn das Gehirn einfach müde ist, dann kann man sich zwar aufputschen, aber es arbeitet dann einfach nicht kreativer und kann halt irgendwie noch mehr.
Aber ich glaube, das hat auch keiner behauptet, oder? Dass jetzt so Clubmate so der Kreativinput ist. Es ist eigentlich irgendwie.
Es haut nicht so ganz hin mit dem, was man vielleicht als Programmierer oder so dann nachts über macht, wo man dann halt irgendwie wirklich einen klaren Kopf braucht oder irgendwie Gedanken, Geistesblitze braucht oder sowas. Man bleibt einfach nur wach letztendlich. Und irgendwie, so gern ich halt irgendwie koffeinhaltige Getränke mag, schlafen ist halt irgendwie durch nichts zu ersetzen.
Es verhindert im Prinzip nur, dass du einschläfst und nicht, gibt dir keine neuen Impulse oder so. Genau. Ja.
Sonst noch was Tolles drin in der Clubmate?
Nö.
Also
hier steht Aroma Koffein drauf.
Dann werden die vielleicht einfach irgendwelches Koffein aus entkoffinierten Kaffee da irgendwie noch dazu reinkippen. Kann gut sein. Mhm. Also das Koffein, was normalerweise in Getränken verwendet wird, das stammt zum größten Teil aus entkoffiniertem Kaffee.
Abfallprodukt.
Quasi, ja. Das wird dann in irgendwelche Kopfschmerztabletten und in irgendwelche Getränke hauptsächlich reingemischt.
Jetzt hat ja die Clubmate dann eben den von uns schon so angedeuteten Siegeszug angetreten, wie auch immer, dass sich dann, wenn ich wüsste, was da eigentlich letzten Endes schuld war, aber ich denke, die Computerkultur hat zumindest ihren Teil dazu beigetragen, auch wenn es nicht das Einzige war, was es so popularisiert hat. Kann ja jetzt auch nicht davon sprechen, dass es jetzt schon im Mainstream angekommen wäre, aber es gibt zumindest, denke ich mal, so in dieser Computersubkultur ist es einfach mal bekannt wie ein bunter Hund.
Ja, ganz im Gegenteil, gerade im Mainstream ist ja Clubmate eher irgendwelchen normalen Menschen eine Clubmate in die Hand zu drücken, da ist die erste Reaktion, wie schmeckt denn das? Das ist ja eklig. Und ich meine, Loscher hat ja quasi versucht, dem entgegenzuwirken mit irgend so einer Eisteesorte, Clubmate für Leute, die keine Clubmate mögen. Also
das ist dieses süße
genau, das
Zeug, ne? Furchtbar.
Furchtbar.
Gruselig.
Na, der Spruch von, also bei dem einzigen ernsthaften Versuch von Loscher dann Werbung zu machen, hatten sie sich dann auch einen Slogan ausgedacht. Man gewöhnt sich daran und das ist es halt einfach. Es ist, wie sagt man auf Englisch, acquired taste, genau wie es irgendwie schreckliche Käsesorten und Weinsorten gibt, die man halt irgendwie wirklich mal erlernen muss
ja.
zu schmecken, muss man halt auch irgendwie die Mate erlernen zu schmecken.
Also mit Mate grenzt man sich schon ganz schön ab und ich glaube, das ist vielleicht, kommt vielleicht auch so einer Nerdkultur so ein bisschen entgegen, dass man der mit der Mate ist, der jetzt das Getränk hat, was andere Leute überhaupt nicht mögen und vielleicht ist das auch so ein kulturelles Ding.
Kann auf jeden Fall sein. Also ich habe ja, klar. Dann gibt's dann diese Zusammenkünfte, was weiß ich, Kongress oder Camp oder sowas und dann werden halt immer wieder Leute neu angefixt. Vielleicht ist das halt dann auch Teil dieses Memes, so wenn man es dann über sich gebracht hat, wirklich die ersten zwei Flaschen ohne Gesicht zu verziehen zu trinken, dann möchte man halt auch gerne dabei bleiben, ne?
Vor 4 Jahren war ja das bisher letzte und also dritte und bisher letzte Camp mit großer internationaler Beteiligung und da gab es ja ohnehin eine ganze Menge Fernwirkungen, hatte man so den Eindruck, dass auf einmal die deutsche Hackerkultur in einem Maße inspirierend gewirkt hat, wie schon lange nicht mehr. So, wir hatten das ja hier auch bei CAE schon ein paar Mal mit der Diskussion um die Hackerspaces, was auch so ein bisschen, also nicht unbedingt seinen Anfang gefunden hat, aber zumindest so sein Revival da ausgelöst wurde, das ist relativ klar nachzuvollziehen. Aber die Clubmate hat ja sozusagen dann auch den Weg gefunden.
Ja.
Was ist denn da eigentlich passiert?
Also das war glaube ich sicherlich so eine Sache, die diese amerikanischen Austauschhacker, Au-pair-Hacker, Forschungsreisenden in Sachen Hackerspace oder so auf jeden Fall mitgenommen haben bei diesem Camp.
Nach dem Motto, du willst eine funktionierende Hacker-Community haben.
Dann brauchst du einen Hackerspace und dann brauchst du Clubmate.
Weil genau. Das ist das, was wir da gesehen haben, sozusagen. Genau. Das war so die Handlungsreisenden kehrten aus China zurück.
Richtig,
und haben festgestellt, genau. So funktioniert das. Ja.
Genau.
Und aber dann gab's
erstaunlich, ja, es ist erstaunlich schwierig da. Also ich hatte gedacht, zumindest ist es irgendwie der gleiche Kontinent, Amerika, wenn auch nicht Südamerika. Da muss doch irgendwas Mate-ähnliches aufzutreiben sein.
Ja.
Es gibt so ein bisschen was. Es gibt Zollmate, glaube ich, aus
Zollmate.
Zoll.
Ach, Zoll.
Wie die Sonne.
Wie die Sonne.
Okay.
Das ist, glaube ich, in Kalifornien. Dann gibt es irgendeine obskure Mate-Sorte aus Miami und so. Aber irgendwas, was vergleichbar wäre mit der Clubmate, also halt so eine Limonade mit Mate-Geschmack, gibt's halt wirklich irgendwie gar nicht.
Mhm.
Und da gab's die absurdesten Versuche, dann halt das Ganze zu reverse-engineeren. Es gibt vom O'Reilly Verlag diese Zeitschrift Make, wo diese Selbermacherkultur und Elektronik basteln und was weiß ich alles angefeiert wird. Und da war natürlich auch dann ziemlich direkt nach dem Camp ein Rezept drin, wie man denn selber Mate brauen kann.
Also wie man sich seine kohlensäurehaltige Erfrischungsmate brauen
kann. Sie haben es auch tatsächlich Clubmate genannt.
Aha.
Und haben gesagt, das sei ein Rezept für Clubmate. Würde anders schmecken, weil die Clubmate in Deutschland die hätte ja Mate, Sirup, Extrakt und so weiter. Und hier würde es man mit frischen Mate-Blättern und frischen Mate-Tee, deswegen sei das alles irgendwie geschmacklich ein bisschen anders. Naja.
Kennst du jemanden, der das mal gemacht hat?
Also, ich kenne Leute, die es gemacht haben, aber es ist wirklich nicht vergleichbar. Also es gibt ja auch in Deutschland halt irgendwie Mate-Getränke, die ein bisschen matiger schmecken. Also diese Lidmate schmeckt einfach ein bisschen mehr nach Tee.
Ja.
Und finde ich auch okay. Also vor allen Dingen, wenn es gekühlt ist, kann man das irgendwie ganz gut trinken. Aber diese selbstgebrauten Versuche mit Mate-Tee kochen, Zucker und Kohlensäure dazu, das hat mich irgendwie, also immer wenn ich es probiert habe, fand ich es total schrecklich.
Ja, das ist so ein bisschen Alchemie, ja. Das wahre Gold kommt man nur in Mönchsteinach.
Na, es gibt so eine DIY-selbstgemachte Mate aus Dresden, die Zickzack-Mate, die hatten wir auch schon mal irgendwie auf dem Gendercamp verkostet und die ist, finde ich persönlich, ziemlich lecker. Die schmeckt ein bisschen leicht süßlicher, ein bisschen zitronig, aber die ist echt super trinkbar. Ist aber leider kein Ding, das man so offiziell im Laden kaufen kann, sondern das macht wohl auch irgendjemand so in der Badewanne oder so.
Mhm. Zickzack-Mate ist auf jeden Fall empfehlenswert, genau.
Genau.
Ja. Und wie kommt man dann da ran?
Du musst jemanden kennen, der die Nummer vom Bruder von dem hat, der die macht. Und
nein,
dann,
wirklich.
Ja, ja. Das ist so ein.
Ist ja wie zu Zeiten der Prohibition.
Ja, ist im Osten. Da gibt es Sachen unter der Ladentheke, die guten.
Aha.
Ja, so war es dann halt auch, glaube ich, ja, auch für die Amerikaner, die das dann irgendwie versucht haben zu importieren.
Die haben es noch nicht hingekriegt, das ordentlich selbst zu machen.
Genau, die Idee war halt schon irgendwie. Was weiß ich, dann importiert man sich halt irgendwie den Limonadengrundstoff und mixt das dann irgendwie da zusammen.
Ja.
Aber selbst das hat halt nicht funktioniert und es endete dann.
Weil es den so nicht gibt beim Loscher.
Mit Loscher,
nee. Nicht mit Loscher nehmen. Und ja, das endete dann wirklich damit, dass die da einfach Schiffsladungen mit Mate im New Yorker Hafen gelöscht haben.
So der palettenweise.
Genau.
Da hat sich dann 2600, also diese amerikanische Hacker-Zeitschrift, Unternehmung oder sowas von ja, hauptsächlich Eric Corley, also Emmanuel Goldstein, sehr darum bemüht gemacht. Also die haben tatsächlich dann auch das als neuen Geschäftszweig von 2600 Industries dann angemeldet, den Import von Mate.
Ich kann mich erinnern, als die erste Fude Mate alle war, dann wurde für die letzte Flasche Mate, ich glaube, im NYC Resistor so ein Schrein gebaut und die durfte keiner leer trinken. Weil wenn im Hackerspace die Mate alle ist, dann ist es ja eine ganz furchtbare Situation.
Das Ende der Welt ist ja sozusagen dann da. Ja.
Dann
das Eschaton ist dann immanentisiert.
Definitiv. Und dann durfte die nicht angefasst werden, bis nicht die nächste Lieferung wieder da ist.
Da ließen sie sich auch wirklich nicht von abbringen. Also es gibt halt auch, es gab dann irgendwie Sachen, wie gesagt wurde, ja Mensch, hier irgendwie teure europäische Getränke übers Meer schippern lassen und so, das muss doch nun wirklich nicht sein. Wir haben noch, was weiß ich, es gibt dieses, ich glaube Manhattan Special, das ist so eine, auch ganz lecker, so eine Espresso-Limo, die sie in New York haben, auch von so einer kleinen Brauerei, aber nee, das war es dann alles nicht. Also man wollte schon das trinken, was die richtigen Hacker in Europa auch trinken.
Ja, sonst kommt man nicht in den Hackerhimmel.
Genau. Real shit. Aha.
So, und dann haben sie sich also palettenweise das Zeug kommen lassen und
genau.
Ging das dann irgendwie auch gut weg? Also ich meine, hat das
es ging gut weg. Also es gab halt noch irgendwie einige richtig große Schwierigkeiten, weil man muss dann halt, wenn man in Amerika was verkauft, muss man hinten so einen Zettel drauf haben, wo Nutrition Facts draufstehen und so. Und da musste das dann halt auch alles übersetzt werden und extra Etiketten geklebt werden, nur für den amerikanischen Markt und so weiter. Loscher war da wohl auch ein bisschen überfordert, aber mit Zusammenarbeit, ich glaube, am Schluss waren da noch irgendwelche Schweizer beteiligt, die diese Übersetzung dann auch noch mitgemacht haben und mit Loscher konferiert haben. Es war halt auch schwierig, weil die Jungs von 2600 alle nicht irgendwie ausreichend Deutsch sprachen und Loscher irgendwie kein Interesse hatte, da seine Geschäftsverhandlungen auf Englisch zu führen.
Ja.
Ja. Aha. Und am Schluss haben sie es geschafft und haben dann halt regelmäßig dann auch Mate in die USA gebracht. In die neue Welt.
Mittlerweile gibt es sogar englischsprachige Originaletiketten.
Genau.
Und in welchen welche Beträge müssen dann bezahlt werden vor Ort, um so eine Mate dann zu erwerben
ich
nach diesem ganzen Tanz?
Ich glaube, so der Standardpreis für eine Flasche ist $5.
Oh Gott.
Ganz schön heftig.
Ja.
Aber es ist halt die gute aus Deutschland.
Ja,
ja, also
definitiv. Also Club Mate ist auch sehr beliebt überall. Ich kenne auch Leute, die importieren das nach Norwegen.
Du, ja,
darfst,
genau.
Du darfst nicht offiziell verkauft werden, weil der Koffeingehalt nicht den norwegischen Nahrungsmittelrichtlinien entspricht. Und man darf da quasi immer nur so eine ja, Eigenverbrauchsmenge über die Grenze mitnehmen.
Was ist denn daran falsch, dass es in Norwegen da nicht den Bestimmungen entspricht?
Na, ist zu viel Koffein drin. Also Norwegen hat da ein bisschen strengere Gesetze als Deutschland.
Was hattest du, 25 Milligramm?
Genau, das ist das, was in Deutschland erlaubt ist. In Norwegen sind es, glaube ich, ich weiß es nicht auswendig. Ich habe mal weniger versucht, das rauszufinden, aber definitiv weniger. Und Club Mate so im Geschäft ginge halt nicht. Und dann
den Trick mit, was in einem EU-Land erlaubt ist, geht halt auch nicht in Norwegen,
genau,
weil Norwegen halt nicht in der EU
genau
ist.
Genau.
Ja.
Und deswegen gibt es halt dann nur Leute, die quasi jedes Mal, wenn sie in Deutschland sind, ihren Kofferraum voll machen. Ich glaube, so 6 Kisten sind irgendwie okay. Und das ist dann das, wovon dort der Hackerspace dann einfach zehren muss bis zur nächsten Lieferung. Und ist ja eigentlich kein Zustand, aber...
Wie heißt der Hackerspace da in Oslo?
Oh.
Oslo, ne?
Oslo oder Bergen, ich bin mir gerade auch nicht mehr so
es
sicher.
Es gibt eine Initiative in Bergen, Hackbergen, aber genau. Ich glaube, das ist ein bisschen eingeschlafen. Es gibt auf jeden Fall in Oslo einen funktionierenden Hackerspace. Aber
der halt ist da in so einem Kulturzentrum.
Genau, ohne...
Das heißt, wenn sowieso mal jemand vorhatte, nach Oslo zu fahren,
genau,
und Lust hat, da mit Hackern zusammenzukommen, dann nehmt, kann er erstens da mit Leute finden, und wenn er sozusagen den Kofferraum voller Mate hat, dann ist er auch gleich
dann macht Freund er sich mit Freunde. Jedem.
Früher hat man sich im Skandinavien-Urlaub Freunde gemacht, wenn man Alkohol gebracht hat.
Ja. Heute fährt man auf einen Mate-Dampfer.
Genau.
Oh Mann.
Ja. Aus der Mate-Ebene.
Aus der Mate-Ebene.
Was ist denn diese anderen, also im Hackerbrause-Blog habt ihr ja nun eigentlich so alles Mögliche getestet, wenn ich das richtig sehe. Also wann auch immer irgendein Erfrischungsgetränk mit Koffein
ja
daherkommt, muss das ja auch Kohlensäure enthalten?
Nee. Wir haben, glaube ich, den...
Das war, glaube ich, so der zweite oder dritte Artikel oder so, wo wir dann auch mal was über Kaffee geschrieben haben oder so. Wir sind da relativ offen. Es steht auch immer noch der große Artikel zum Kochen und Backen mit Mate an.
Definitiv. Es fehlt auch noch das Review über Club Mate. Das haben wir nämlich aufgehoben, weil wir da einen Special Guest versuchen anzuleiern.
Richtig.
Ansonsten, ich glaube, wir haben so mit dem Blog das Problem ist, da kommt nicht viel Neues nach. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach den Markt dessen, was es hier so an Getränken gibt, schon ziemlich abgegrast haben. Also diese ganzen hochkoffeinhaltigen Cola-Sorten, die sind alle verblockt. Wenn sich da was tut, also wir haben uns übelst gefreut, als es Lead-Mate gab, weil wir dann endlich quasi wieder was Neues hatten, und wir sind auch immer wieder dankbar, wenn uns Leute irgendwie auf Sachen stupsen oder hinweisen oder im Zweifel uns auch Sachen schicken. Und
ja, aber man kann so ein bisschen mal durchgehen, was wir so in den letzten Jahren alles besprochen haben. Das war natürlich irgendwie Red Bull Cola.
Oh ja, da gab es ja auch diesen schönen Skandal mit, das ist ja alles mit Kokain und das geht ja gar nicht und das muss jetzt alles verboten werden.
Da hatte jetzt diese wunderbare Formulierung im Blog, also es gab Kokainspuren in der Red Bull Cola. Und deswegen wurde es dann in Deutschland, gab es eine große Rückrufaktion, und jetzt schrieb dann Kokain, die Kinderpornografie der Lebensmittelbranche.
Ja, ich meine, es kommt in besten Familien vor. Gab es nicht auch Kokainspuren auf der Bundestagstoilette? War da nicht mal sowas?
Ja,
richtig, ja, ja.
Auf jedem Geldschein ist mehr als in Red Bull Cola. Also es war tatsächlich eine ziemlich hanebüchene Sache.
Ja, das wurde war wahrscheinlich eher so eine Marketingaktion von irgendjemand, oder?
Na, man weiß es nicht. Sie haben halt einfach, also dass da irgendwie Rotholzgewächs drin ist im Geschmack, das ist eigentlich bei allen Cola-Sorten so. Sie haben es halt einfach nochmal explizit aufgeführt als Coca-Blätter, um eben ihren Anspruch als da sind nur natürliche Sachen drin irgendwie zu untermauern. Und dann hat irgendjemand da gelesen, was, Coca-Blätter? Und dann wurde das irgendwie analysiert, und im Endeffekt ist die Menge, die da drin war, man hätte irgendwie diverse LKW-Ladungen davon trinken müssen, um irgendwie in einen Rauschzustand zu gelangen. Also
auch, also ziemlich nett, also vom Geschmack her finde ich eigentlich diese Cola Rebell.
Stimmt.
Die wir auch ziemlich früh hatten.
Aus Hamburg natürlich.
Natürlich. Mit Chili-Geschmack.
Cola Rebell.
Ja. Gibt es in 3 Stärken.
Ja.
Es gibt so eine, die ein bisschen nach Chili schmeckt, eine, die ein bisschen mehr nach Chili schmeckt und eine Chili, die ein bisschen nach Cola schmeckt. Also ist sehr, sehr zu empfehlen. Sollte man sich echt mal geben. So.
Gab es da nicht irgendwie dieses, war das mit diesem Feststoff?
Ja, die gibt es auch zum Lutschen.
Genau. Gibt es auch als Feststoff-Cola?
Feststoff-Cola, als Lolli oder was?
Bonbons.
Ach so.
Du hast dann quasi so eine Packung Bonbons und da nimmst du eins und das ist wie wenn du so eine halbe Flasche Cola trinkst. Also das ist ganz okay.
Begeistert hat uns auch irgendwie, glaube ich, Skull.
Skull.
Was aber wirklich, ja, also das ist, glaube ich,
eher... Skull wie Totenkopf oder was?
Genau, das ist eher was für, ja, Fortgeschrittene.
Für Fortgeschrittene, ja, das ist quasi, wenn ihr den Club Mate-Effekt nochmal in ganz krass erleben wollt, mal Skull probieren, das ist quasi so diesen Effekt, es schmeckt erstmal nicht, den hat man bei Skull einfach nochmal ein bisschen verstärkt.
Aber das ist jetzt wieder ein Getränk, kein Lutschbonbon.
Das ist ein Getränk.
Ist aus Schwarztee.
Genau.
Ist in einer dermaßen Konzentration, dass einem halt wirklich beim ersten Schluck immer die Gesichtszüge entgleisen. Also es geht großartig. Gar nicht anders. Es ist wirklich extrem.
Das Skull-Gesicht.
Das Skull-Gesicht gibt es auch irgendwie, glaube ich.
Warum? Weil das so bitter ist oder was?
Ist echt schon sehr bitterteeig und nicht so wie ein netter Tee, den man sich aufgebrüht hat, sondern konzentriert.
Es gibt dann noch die rote Version, die ist irgendwie eine ganz normale Limo im Prinzip, aber die schwarze Version, die ist richtig klasse.
Genau, mit Schwarztee und Guarana.
Deren Claim ist auch süß sind die anderen, also.
Das heißt, da ist gar kein Zucker drin oder was? Nur so weit, dass man das
Spuren oder so überlebt. Genau. Also darf man durchaus mal probieren. Vielleicht wird's ja der nächste heiße Scheiß.
Aber das sind schon so jetzt, wir reden jetzt schon so von so Marken, die auch in irgendeiner Form im Vertrieb sind.
Also ja, kann man das ist in irgendeiner Form bekommen. Im Vertrieb, in der Tat. Man kann sich das sogar, ich glaube sogar im Internet bestellen und kriegt dann irgendwie so eine Packung sogar nach Hause geliefert und so. Und es gibt's auch ab und zu in irgendwelchen Kneipen hier in Berlin.
Ja, auch in irgendwelchen Spätis habe ich es auch schon gesehen. Also Berlin ist ja das zweite Mekka für Hackerpausen und das ist ein Berliner.
Vielleicht ist es einfach so, vielleicht wird das einfach alles in Hamburg produziert und in Berlin dann
getrunken.
Skull kommt aus Berlin, das weiß ich. Und das gibt es auch hier, das habe ich in Hamburg auch noch nie gesehen. Also
genau. Wir hatten, wir sind immer interessiert halt in so aus anderen Ländern. Asien ist irgendwie echt viel zu wenig abgedeckt. Wir haben Bacchus D aus Korea, das ist halt aber ein normaler Energy-Drink.
Ist es nicht so, dass das quasi die Grundformel von Red Bull ist?
Ja, also so Red Bull-ähnliche Getränke gibt es irgendwie unheimlich viele in Asien, in Thailand, in Japan.
Gummibärchen mit Koffein sozusagen. Genau.
Ja. Gummibärchen-Getränke gibt es halt auch hier unglaublich viel und das ist auch so ein Bereich, den wir nicht wirklich abdecken, außer da gibt es jetzt irgendwie was besonders Außergewöhnliches oder besonders Spannendes, weil so den x-beliebigen neuen Energy-Drink, der einfach nur nach Gummibärchen und Zucker mit Koffein schmeckt, den braucht man nicht irgendwie bewerten oder braucht man nicht irgendwie promoten. Also wir sind halt eher interessiert an so Cola, Mate.
Ja, aber es gibt auch noch andere Mate-artige, also ich meine Lidmate habt ihr jetzt schon erwähnt.
Es gibt auch Flora
Power.
Ja, Flora Power, genau.
Flora
also
Power.
Lite Mate ist basierend auf Flora Power. Also wenn man halt Flora Power kennt, dann erkennt man auch schnell wieder, aha, da ist nur eigentlich ein anderes Etikett drauf.
Es ist quasi ein Fork. Mittlerweile ist es so, dass also die erste Version, also das Lustige an Lite Mate ist, es wird ja wie es bei Nerds üblich ist versioniert und die 01er Version, das war tatsächlich irgendwie Flora Mate einfach umgelabelt. Die 02er Version ist halt mit ein bisschen mehr Koffein und ein bisschen mehr Kohlensäure und mal gucken. Und bei Lite Mate ist es ja so, rezeptmäßig soll das darauf hinauslaufen, dass es was wirklich Eigenständiges wird und dass im Endeffekt auch dieses Rezept Open Source ist und dass jeder quasi das Rezept einsehen kann und wenn er die Technik hat, sich das auch selbst zusammenbasteln kann.
Genau. Und 02 ist die aktuelle Version?
Meines Wissens nach. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile ein Update haben, aber.
Ach, die arbeiten da ständig dran.
Genau.
Also es ist halt auch, ja, mit diesem Premium-Betriebssystem, was wir da eingangs schon mal erwähnt haben oder so, soll sich das ja alles irgendwie dann nochmal Open Source-mäßig weiterentwickeln.
Das ist tatsächlich eine eigene.
Also das heißt, das Rezept ist auch sozusagen bekannt.
Noch nicht, Mischung. Weil sie halt noch irgendwie Flodamate als Grundsubstanz nehmen und
wie können sie denn das tun?
Ich meine, die haben da irgendwie ein Abkommen mit Flodamate.
Achso, das haben sie einfach gekauft.
Aber was das Tolle ist irgendwie, dass man tatsächlich an diesem Getränk sich auch noch proaktiv beteiligen kann. Also ich habe zum Beispiel in meinem ersten Review im Hackerbrausenblog den Leuten gesagt, hey, da fehlt einfach Kohlensäure, macht mal mehr rein und das ist passiert dann in der nächsten Version. Also wenn es irgendwelche Kritik gibt an dem Getränk oder irgendwelche tollen Ideen, dann kann man den Leuten das einfach mitteilen und dann fließt das auf jeden Fall irgendwo in den Prozess mit ein.
Und die freuen sich sozusagen auch.
Ja, definitiv.
Ach, die sind sehr, sehr dahinterher. Ich glaube, ja, also in der Piratenpartei haben sie jetzt, glaube ich, auch sehr viele Freunde gefunden, die halt sagen, ja, wir trinken nicht mehr Clubmate, wir trinken.
Weil es ist ja Closed Source sozusagen.
Clubmate war ja auch mal böse.
Aha. Clubmate war kurze Zeit auch mal böse.
Genau.
Da haben wir alle irgendwie überlegt, Mensch, was machen wir denn, wenn
Clubmate... Ja, da war doch so ein Blogging-Incident, oder?
Genau.
Was war das nochmal?
Ich habe mitbekommen. Es gab in Berlin Leute, die es lustig fanden, irgendwie ein Plakat zu machen, was sich so an das Clubmate-Design anlehnt und das ganze Club Molly zu nennen.
Ach ja.
Genau, und dann hat irgendwelche Bloggers
gone to blog. So ein Plakat, was im Wesentlichen so zum Aufruf zur, also
genau.
Den man auch einen Aufruf zur Straßengewalt hätte
genau.
Entnehmen können.
So ja, quasi
genau. Baut da war dieser Mate-Mann, der halt auf den Club-Mate-Flaschen war, dann halt mit so einem Molly abgebildet und so. Ja, kann man sich halt wirklich echt über Geschmack streiten und kann ich auch verstehen, dass da Loscher jetzt vielleicht nicht in die Luft springt und sagt, hurra, so möchten wir irgendwie gerne vertreten sein.
Ja.
Was allerdings ein bisschen komisch war, irgendjemand hat das dann, also dieses Plakat gab es dann halt im Straßenbild. Und irgendjemand hat das fotografiert.
Und geblockt.
Und dann kam irgendwie eine Anwaltskanzlei. Und
genau, meinte, es war nicht Loscher selbst.
Genau, also obwohl halt dieser Blogger das, ja, nicht mal in Ansätzen selber hergestellt hätte, sondern einfach nur dokumentiert hat, sollte das dann halt nicht so sein. Das würde irgendwie der Marke Clubmate schaden und das dürfte irgendwie so im Internet nicht sein.
Genau. Und diese Anwälte haben dann das für eine gute Idee gehalten, diesem Blogger irgendwie einen Brief zu schicken. Ob es jetzt eine Abmahnung war, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, es war so
sowas, so eine Unterlassung. Abmanoid
irgendwie so.
Genau.
Man kann es ja mal versuchen.
Ja.
Ja, es ist halt das passiert, was dann bei sowas passieren muss. Also es ging halt ein Shitstorm los.
Und, ja,
Streisand-Effekt.
Genau. Mhm. Wir hatten da relativ zu viele Zugriffe bei unserem Hacker-Browser-Blog,
genau.
Als sich dann halt die Taz, die Tageszeitung irgendwie noch reingehängt hat in die Berichterstattung und so, was dann halt wirklich ganz viel. Das war, glaube ich, eine Sache von ein, zwei Tagen oder so.
Ja, also es war quasi parallel zum Gender Camp hat das stattgefunden und wir waren sowieso irgendwie auf personell auch auf einem Haufen und konnten da quasi das Ganze live mitverfolgen. Ich glaube, wir haben dann auch noch angedroht, irgendwie die Sorte zu wechseln, so spaßeshalber. Und dann ist Loscher...
absurde Drohung.
Ja, natürlich. Und Loscher ist dann aber auch ganz schnell zurückgerudert. Und
nein, Loscher hat gesagt, ja, so war es nicht abgemacht. So,
genau.
Ja.
Mit so. Den Anwälten war es nicht abgemacht.
Genau.
Also, verstehe, die haben da sozusagen so ein bisschen Eigendynamik entwickelt.
Ja, Anwälte, Gonna, Anwält.
Also sind sie jetzt doch wieder die Guten. Aber sind trotzdem Closed Source und die Liedmate ist Open Source. Das ist so ein bisschen klar, so Apple und Android, ja.
So. Genau.
So nach dem Motto, ja.
Für okay. Die Leute, die Android auf ihrem Handy haben, die können dann auch Liedmate trinken.
Ja, ich habe ja ein Apple, ich bleib erstmal bei Clubmate. Ja. Dann gab es von Clubmate auch mal so eine Winteredition.
Genau. Die gibt es immer noch.
Die gibt es jeden Winter, Winters. Oder?
Ja. Hm. Das ist im Prinzip Clubmate und wir hauen da noch so rein, was wir bei Oma im Gewürzschrank finden. Und da gibt es sehr geteilte Meinungen. Ich persönlich finde die eigentlich ganz lecker.
Ich finde die auch lecker.
Ich trinke die auch gerne. Es gibt Leute, die mögen das nicht. Und irgendwann gab es sogar mal irgendwie eine Charge, die falsch etikettiert war, wo Leute irgendwie... normale Clubmate meinten zu kaufen und dann war Wintermate drin und dann
also ist mit Zimt, Anis, Kardamom, das also alles, genau. Was man so aus der Weihnachtsbäckerei kennt, ist da immer drin.
Man kann auch Glühwein damit machen oder irgendwelche ganz tollen Wintergetränke,
Glühmate. Also da gibt's eigentlich so als den Literaturhinweis in der Richtung von Entropia, also oh, ja. Den Leuten vom CCC in Karlsruhe. Die haben in ihrem Wiki also wirklich weder Kosten noch Mühen noch Geschmacksknospen geschont und haben ja die ultimative Zusammenstellung zum Thema Kochen und Backen und ja überhaupt Getränke herstellen mit Clubmate gemacht.
Ja.
Backen. Also klar, es gibt Fanta-Kuchen, man kann auch super
Fanta-Kuchen. Man kann auch Jolt-Pancakes machen, also es geht alles auch mit Clubmate, das ist überhaupt kein Problem. Ach,
einfach so in den Teig rein,
genau, genau, damit es ein bisschen luftiger wird.
Genau. Ja. Man kann sich Kaffee mit Mate machen.
Habt ihr das mal gemacht?
Also Club-Mate-Kuchen habe ich tatsächlich mal gebacken.
Und was ist dann so eine die Kuchenbasis eigentlich? Also was wäre es ohne Club-Mate?
Also es gibt einfach, wenn Kuchen. Man im Internet nach Fanta-Kuchen googelt, dann findet man relativ viele Rezepte.
Okay.
Und statt Fanta ist auch so ein beliebtes Kindergeburtstagskuchen-Ding. Mhm. Das war tatsächlich auch der erste Kuchen, den ich gebacken habe. Und kann man natürlich auch mit Clubmate machen, klar. Aber ja, Kaffee mit Mate ist wohl eher ein bisschen gewöhnungsbedürftiger.
Ja, du schüttest halt einfach kein Wasser in die Kaffeemaschine, sondern Mate.
Es gibt
Leute. Habe ich noch nicht ausprobiert, ich habe es mir nicht getraut.
Nicht so eine gute Idee ist wohl auch irgendwie der Feldsalat.
Aber mit funktioniert das mit der Kohlensäure dann irgendwie? Geht da nicht irgendwie was?
Die geht einfach dabei raus. Ich meine, das wird ja alles irgendwie so hochgekocht und quasi auf hohe Temperaturen erhitzt und die Kohlensäure ist da kein Problem. Die
schmeckt aber nicht so richtig lecker.
Ja. Nee.
Das ebenso wie halt der Feldsalat mit frischem Clubmate-Dressing. Also muss nicht. Muss nicht.
Aber der Kuchen war gut.
Der Kuchen, den fand ich okay, ja.
Mate-Kuchen, sozusagen ja. So für den Kindergeburtstag für so Kinder im höheren Alter, sozusagen. Genau. Also ja. So für Junghacker.
Ja, wobei, also Loscher, ja, da weiß ich ja nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber auch schon sagt irgendwie, ab 8 Jahren können Kinder dann auch schon so 1 bis 2 Flaschen Clubmate pro Tag trinken. Weiß ich nicht.
Ja, okay. Ne, ich meinte ja jetzt sozusagen die Kinderform, also die sozusagen
diese, großen Kinder.
Die großen Kinder, ja. die Kinder geblieben sind. Oh ja, ich sehe hier gerade Fanta-Kuchen. Oh, war ja. Das ist ja.
Jedenfalls zu Entopia kann man sagen, es gibt, glaube ich, ziemlich wenig Sachen, die sie sich nicht mit Mate machen würden. So, die probieren einfach alles aus und ich glaube, die sind auch froh, wenn man ihnen irgendwelche tollen Ideen.
Ja, was ich halt nicht schickt. Kannte, das ist halt auch, glaube ich, irgendwie eine südwestdeutsche Geschichte, dass man Cola mit Rotwein trinkt und das nennt sich dann Korea. Und da gibt es bei denen Nordkorea. Das ist dann halt
Nordkorea.
Super. Das ist geil, Electrolytes.
Und das ist dann.
Das ist Rotwein.
Clubmate mit Rotwein.
Ja. Mhm.
Also, ich hab so manches ausprobiert, aber das war, ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Was ich ja super finde, ist ja dieses Mate Cassis oder auch diese Kir Royal-Variante. Ja. Also, Clubmate anstatt von Sekt mit Cassis in sehr geringer Dosierung ist einfach ein ganz fantastisches. Nettes, entspanntes Getränk so.
Ja, oder auch Clubmate einfach mit Sekt, ne? Also heißt irgendwie Turbomate zum Teil.
Mhm. Aha.
Es gibt, ja, weiß ich nicht, also Clubmate mit Wodka kenne ich auch als Matoka, aber gibt es, glaube ich, auch andere Namen für. Und natürlich der Chunk rum.
Der Chunk ist ja der Klassiker, aber Mate-Cocktails ist überhaupt kein Problem.
Ja, also bietet sich halt auch an. Also ist ein bisschen tückisch, weil macht halt gleichzeitig wach und betrunken und
ich blätter hier gerade. Also Glühmate ist dann sozusagen das ist dann quasi Glühwein. Mhm. Mate, ja, also so wie, also heiße Mate.
Entweder heiße Wintermate oder du bastelst selbst was mit irgendwie lustigen Gewürzen.
Es gibt auch noch rote Links.
Es gibt Maffee,
ja.
Mate Macchiato natürlich.
Apfelsaft.
Aber Mate Macchiato steht hier nichts zu.
Ja, ist aber, glaube ich, auch selbsterklärend, ne? Mangria.
Ich weiß nicht, ich Mate mit Milch oder was? Also
ja, sowas haben sie davon.
Mit Milchschaum, genau.
Oh Mann. Schmeckt man das?
Allein die Namen sollte man sich durchlesen. Ich denke, du verlinkst es noch in den Shownotes.
Mackelpudding.
Oh, ja, und Muffin.
Ja.
Tomate.
Ja, was ist das? Das ist,
steht hier leckeres Tofu mit,
Tofu mit Mate angebraten.
Ah ja.
Okay. Ah.
Aber Wackelpudding mit Mate anstatt Wasser ist ja auch schon mal interessant.
Ja. Unendliche Möglichkeiten.
Ja, ja. Man kann es also wirklich bis zum Exzess treiben. Oh Mann, super. Ja, wie echt, man. Also ich wusste, dass da was steht, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie so tief reingeschaut.
Das ist auch typische Hackerkultur einfach. Du nimmst diese Grundsubstanz und denkst dir, was kannst du jetzt damit machen? Und dann probierst du einfach alles aus und die Sachen, die cool sind, die bleiben dann irgendwann mal. Finde ich großartig.
So, das heißt also, haben wir denn jetzt noch eigentlich außer der Clubmate und den genannten Mate-Varianten, also gibt es noch andere Projekte, die sich da sozusagen jetzt explizit dieser Mate-Limonadenkultur noch verschrieben haben? Oder haben wir da eigentlich jetzt schon alle?
Ich glaube, wir haben alles mal erwähnt, was es hier so gibt und was wir kennen.
Also ja, also hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass wir irgendwie dann doch eher traditionell sind, aber Lead-Mate sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. So ist immer ganz gut, wenn es noch was gibt.
Und wenn man jetzt so viel getrunken hat, wie ihr das so gemacht habt, was fehlt? Also ich meine, was geht das noch weiter? Ist das jetzt so ein Ausriss oder gibt's da einfach noch, habt ihr das Gefühl, dass da noch genug Bandbreite für Experimente ist, um wirklich auch nochmal eine Formel zu finden, die, weiß ich nicht, dieses Wachsein, gut schmecken, irgendwie besonders sein etc. nochmal irgendwie auf so einen Punkt bringen könnte, wo man bisher noch nicht hingekommen ist.
Das lässt sich, glaube ich, ganz schwer sagen. Es gibt einfach eine unglaubliche Menge an verschiedenen Sachen so und auch ganz, ganz viele kleine und unbekannte Sachen, aber im Prinzip kristallisieren sich schon so die Klassiker eben raus. Also es gibt, klar, Club Mate ist quasi so eins der Teile, die bei jedem im Schrank stehen. Dann gibt es ein paar Cola-Sorten überall hin und ob es jetzt da noch, noch das Potenzial gibt, dass sich irgendwie was komplett Neues findet, was dann wieder so zündet, wie das irgendwie zum Beispiel bei Club Mate der Fall war, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also es gibt vielleicht noch so ein paar Sachen, die wo es noch in die Richtung gehen kann. Es gibt zum Beispiel, beziehungsweise auch wieder ein neues Getränk irgendwie, was ursprünglich aus der Sowjetunion gab. Da gab es Baikal hieß das. Und jetzt, das war damals halt quasi so die Hackerbrause der Sowjetunion, da waren irgendwelche psychoaktiven Kräuter drin. Und das wird gerade, oder seit irgendwie einem Jahr oder so, gibt's da quasi eine Neuauflage davon, leider ohne die Psycho oder auf jeden Fall ohne diese psychoaktiven Substanzen, nennt sich hier Vostok, ist auch so ein Berliner Ding. Also vielleicht geht in die Richtung noch, dass sich da irgendwelche Sachen ausgraben lassen, die wohl ziemlich spannend und ziemlich cool sind, aber.
Also ich kann mir auf jeden Fall noch was vorstellen. Das ist alles irgendwie so eine Modegeschichte und als ich noch ganz klein war, hieß zum Beispiel Tee immer Schwarztee. Also mittlerweile kann man auch überall Grüntee kaufen, aber ich glaube, da geht echt noch mehr. Also wenn man halt irgendwie sieht, in Japan gibt's irgendwie KitKat mit Grünteegeschmack und Grüntee-Eis und Grüntee-Macchiato und so weiter. Also ein bisschen mehr in Richtung Grüntee würde ich mir auch schon mal wünschen. Vielleicht auch so eine leckere Grüntee-Limo.
Wenn man jetzt mal so im Anhalter blättert, ja auch so ein Buch mit kultigen Nachwirkungen. Da gibt es ja dieses schöne Gerät, die Nutrimatik, die alles Mögliche zusammenbaut. Und eine meiner Lieblingsszenen ist, wo Arthur Dent der Nutrimatik, nachdem sie auf den Wunsch hin, Tee auszuspucken, nur so ein ungenießbares Stück Getränk produziert hat, hat er sich irgendwie viel Zeit genommen, dieser Maschine ausführlich alles über Tee zu erklären, Teezeremonien und irgendwie das Klima über den Tee hängen etc.
Und kurz ging er auch auf die Geschichte der Ostasien-Gesellschaft ein und sowas.
Ja, ja. Dann ist die Maschine ja so intensiv damit beschäftigt, dass sie dann leider so viel Rechnerressourcen vom Hauptcomputer abzog, dass das Raumschiff nicht in der Lage war, sich gegen den nächsten Angriff zu verteidigen. Aber wenn man sich jetzt mal so anschaut, was sich so in der Robotik und auch so in dieser Haus, ich baue mir selbst Robotik, was baut, gibt es denn schon so Ansätze, dann auch wirklich, sagen wir mal, so auf so einer chemischen Basis sich so seine Getränke zusammenzubauen?
Das,
Was es ja tatsächlich schon gibt in die Richtung, sind halt diese tollen selbstgebauten Cocktailautomaten, wo du unten deine diversen Flaschen Grundsubstanzen hast und die dann quasi den Cocktail richtig zusammenbauen. In die Richtung kann ich mir durchaus vorstellen, dass es noch weitergeht und sich jemand quasi da ein Erfrischungsgetränke Zusammenbauautomaten irgendwie bastelt, den man ja, dann vielleicht auch selbst programmieren kann.
Jedes Jahr im Dezember in Wien die Robo-Exotica, dieses Festival für Cocktailrobotik. Da war jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren nicht so sonderlich viel mit so mit koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken dabei. Aber ja, das ist letztendlich Lebensmittelchemie. Also synthetisch hergestelltes Koffein gibt es jetzt auch irgendwie schon recht lange.
Ja.
Ja. Da ist irgendwie noch Spiel nach oben offen. Und ich denke halt irgendwie, Lebensmittelchemie könnte durchaus irgendwie so mit Biohacking oder so auch nochmal ein Trend werden. Also diese ganze Sache mit Molekularküche und so weiter, das ist also
Vom
Hacken ist das nicht mehr so richtig weit entfernt. Also man macht halt technisch etwas mit Dingen, wo dann was bei rauskommt, was man vorher nicht geahnt hätte.
Ja. Müsste vielleicht mal Brie fragen, ob er nicht Lust hat, einen Mate-Bot zu bauen.
Ja, der Mate-Bot. Ne? Ich meine, ich habe ja hier auch mit Lisa schon mal so über Biohacking gesprochen und da merkt man ja, also es ist in zunehmendem Maße möglich, auf so ein Level runterzugehen, den man so bisher nicht hatte. Könnte natürlich potenziell auch nicht ganz ungefährlich sein. Aber ich bin gespannt, was da noch bei rauskommt.
Ich meine, vielleicht muss es ja auch nicht unbedingt beim Koffein bleiben. Vielleicht findet sich da noch irgendwie der tolle neue Wirkstoff in irgendwelchen Pflanzen oder sei es durch irgendwelches Biohacking. Ob das dann erlaubt ist, ist natürlich dann die andere Frage, weil irgendwie neue Drogen zulassen, da tut sich ja irgendwie.
Aber ich glaube halt, Zucker, Wasser, Koffein, das wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen, die
nächsten Jahre. Definitiv, ja.
Ja, die Mate, die hat uns auch wachgehalten. Ich bin nicht ganz so frisch hier in die Sendung eingestiegen, muss sagen. Nicht nur, dass man sich dran gewöhnt, es ist auch immer wieder erstaunlich, wie ein dieses Getränk auch durch lange Podcasts durchziehen kann. Haben wir da irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
Mir fällt nichts ein, was wir.
Mir fällt nichts ein, nein.
Nein.
Okay. Na dann, hackerbrause.de. Wenn ihr also noch Getränke kennt, die auf hackerbrause.de noch nicht besprochen wurden und die ihr vielleicht aus eurem Südostasien-Urlaub mit nach Hause genommen habt oder wenn ihr selber in der Küche steht und schon eine Rezeptur des nächsten großen Hackergetränks braut, dann schickt doch Samples an euch.
Ja, richtig?
Genau.
Ihr habt da auch ein Einfallstor, wo klar gesagt wird, wo es hin soll.
Einfach eine Flasche an die E-Mail hinten dranhängen. Nee, einfach eine Mail schicken, irgendwas beliebiges at hackerbrause.de.
Genau, über Twitter sind wir auch erreichbar.
Unter hackerbrause.
Da gibt es dann auch eine Adresse, wo man es hinschickt.
Und dann machen wir das mal klar. Also dadurch, dass das alles irgendwie in ganz Deutschland verteilt ist, die Leute, die dafür schreiben, müssen wir mal gucken, an welche Adresse es gehen soll.
Achso, wird dann sozusagen ausgelost, ja, wer das Sample kriegt.
Im Zweifelsfall kriegt es jetzt.
Genau. Auch wenn da der Mensch mit den super kreativen Ideen noch irgendwie ankommt und meint, ja, hier bei mir in der Region gibt es irgendwie 10 Getränke, die ich gerne mal verbloggen will, sind wir auch für offen. So, wir sind keine geschlossene Gesellschaft, so, sondern geben auch gerne aufstrebenden Talenten die Chance, bei uns irgendwie ihr Stuff loszuwerden.
Und das bezieht sich dann auch auf Kochen und Backen. Also ist jetzt, es muss nicht auf Getränke beschränkt sein.
Nö.
Vielleicht das noch so ein bisschen nochmal so zum Abschluss. Ich meine, jetzt haben wir viel über Getränke geredet so und was die Hacker so gerne trinken. Habt ihr denn da auch euch in irgendeiner Form mal so mit der Essensseite auseinandergesetzt?
Ach. Also ich bin immer so hin und her gerissen. Also einerseits gibt es ja dieses Klischee von wegen ungesund und halt so diese ganzen
Pizza-Burger-Hacker.
Ja, genau, muss irgendwie sofort knallen, muss entweder zuckerig oder fett sein oder so. Und andererseits, es stimmt halt auch nicht. Also oft sind Hacker dann halt auch Leute, die sich irgendwie für Nischensachen begeistern können und dann halt, was weiß ich, entweder völlig auf vegan abfahren oder irgendwie die absoluten Sushi-Experten sind oder sowas. Also nur halt irgendwie Mainstream ist halt nicht so sehr angesagt, sondern entweder ist es halt in der einen oder anderen Art extrem, aber ich glaube dieses nur sich ungesund ernähren, also da sind auch die meisten Hacker aus meinem Bekanntenkreis mittlerweile echt von abgegangen.
Mhm. Das ist mittlerweile nur noch Klischee,
ja.
Wenn es jemals keins war.
Ist nämlich alles ganz anders, als man gedacht hat. Und am Ende gewöhnt man sich eh dran. Ja, Jens, jetzt? Das war's, oder?
Das war's.
Na gut. Super. Mir fällt jetzt auch nichts mehr weiteres zu ein, aber ich hoffe, für euch war was...
Das war aber jetzt eine kurze Sendung, Tim, da bin ich von dir aber mehr gewohnt.
Ja, naja gut, an mir soll es nicht gelegen haben. So. Aber mal auch so ein kleines Häppchen zwischendurch. Ja. Man muss ja dann auch mal wieder zur Mate greifen können.
Genau.
Und dann...
War auf jeden Fall sehr schön hier in der Mate-Ebene.
Genau.
Vielleicht noch empfohlen Chaos Express Radio Nummer 88.
Ja, ach ja, richtig. Das ist ja eine Vorgeschichte, die wir gar nicht erzählt haben. Erzählen wir die jetzt eigentlich? Na, was war denn da überhaupt eigentlich die, gab es da eigentlich eine Vorgeschichte dazu?
Es begab sich zu einer Zeit, als der Tim irgendwie ganz lange keine Podcasts veröffentlicht hatte und er jetzt hatte solche Langeweile und dann hat er einen Fake-Podcast gebastelt zum Thema Hackerbrausen. Ja, wer das noch nicht kennt, ist irgendwo...
Gibt's verlinkt.
Gibt's irgendwo. Es ist in den Shownotes verlinkt, genau.
Ist in den Shownotes, auf genau. Jeden Fall. Genau. Das etwas andere
so, da gab's Chaos Radio Express. Gab's ihn jetzt auch endlich mal in echt.
Gut, super. Dann machen wir jetzt hier Schluss. Und ja.
Prost.
Vielen Dank, ja. Jens. Vielen Dank jetzt.
Prost.
Prost. Genau. Macht noch eine neue Mate auf und... Das war jetzt hier die ultimative Werbesendung, wo wir uns mal kein Blatt vor den Mund genommen haben, weil es eh egal. Das Getränk wird eh genug gefeiert, da kommt es jetzt auf diesen Podcast auch nicht mehr an. Gut, das war's. Ich bedanke mich für eure Kommentare und fürs Zuhören und ich sage tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express. Bis bald.
Bronte.
It's got electrolytes.
Yeah.
Bronte's got what plants crave. Das gefällt mir.
Das wird schon lustig.
Oh, super.
Naja. So kriegen wir die Geschichte nicht zu Ende, Holgi.